Herzlich willkommen zur 927. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind im Zug unterwegs und gerade erst in Paris losgefahren. Wir sprechen heute für euch über den Film Jay Kelly. Mit mir hier unser alterner Filmstar, das ist Robert Krüger.
Jetzt hast du mir fast hier weggenommen. Dann bist du Stefan Giesbert, hallo erstmal, der Mann, der in Paris ein Gehirn gegessen hat.
Guten Abend.
Vorstellen, als der sich die absolut richtige Menge Schwarz in die Augenbrauen gemacht hat. Aber das war mir jetzt zu nah dran.
Das, ja, gut.
Mr. Giesbert, your cheesecake is waiting right here. Ich habe so viele Anmoderationen wieder aufgeschrieben, der Film war so voll davon.
Ja, ja.
Ah, fantastisch.
Genau. Pickles don't expire.
Genau, auch gut, ja. And whatever hillbilly shit he did in Kentucky.
Okay, wir haben einen Film mit vielen Zitaten, möchte ich fast sagen.
Ja, wahrscheinlich. Oder zumindest mit vielen Szenen, die irgendwie was hergaben. Und du hast den vorgeschlagen. Der genau. Film heißt Jay Kelly mit George Clooney und Adam Sandler in den Hauptrollen. Und ich weiß, du machst das am allerliebsten in diesem Podcast, aber du musst es jetzt zusammenfassen. Worum ging's?
Ja, es fällt mir irgendwie schwer. Ich kann dir gar nicht mal sagen, warum. Ich habe ja den Film gesehen und
das hilft oft.
Eigentlich müsste man ja dann auch kurz erzählen können, worum es geht, aber irgendwie schaffe ich es dann nicht, den Kern so anzupacken. Ich versuche es einfach mal. Also, wir haben, wie du schon sagst, Jay Kelly, gespielt von George Clooney, gefeierter Hollywood-Star, dessen irgendwie nicht Vater, aber irgendein Förderer stirbt und dann hat er noch
der Regisseur, der ihn damals in seinen ersten Film gesteckt hat, dann so ein bisschen so sein Mentor, genau. Sein Ziehvater war.
Und dann hat er noch irgendwie Streit mit einem ehemaligen Freund von der Schauspielschule und dann hat er keinen Bock mehr auf den nächsten Dreh oder bricht ab oder sagt hier, ich will nicht mehr und reist nach Europa offiziell, um irgendeinen Tribute zu bekommen. Irgendwas,
den er erst auch nicht haben wollte, ja.
Genau, den er erst nicht haben wollte und dann doch. Und dann gab es wieder Ärger mit Ben Affleck. Nee, wie heißt der?
Ben Alcock.
Ben Alcock. Ist auch super. Und genau, eigentlich reist er aber seiner jüngeren Tochter hinterher, die jetzt das Studium beginnt und für ihn gefühlt sein Leben damit verlässt. Das ist ja in Amerika, glaube ich, ein bisschen anders, als es bei uns hier ist. Und er wird begleitet von seinem Manager, gespielt von Adam Sandler. Und so reisen sie mit dem Zug von Paris in die Toskana und denken über das Leben nach oder auch nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Da müssen wir drüber verhandeln. Ja, wie hat er dir denn gefallen?
Insgesamt sehr gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt viele auch negative Kritiken gehört und gelesen. Aber mein erster Eindruck nach dem Ende des Films war eigentlich rundweg positiv. Ist ein Noah Baumbach-Film, written and directed. Noah Baumbach und geschrieben zusammen mit Emily Mortimer, die auch eine sehr lustige Rolle in dem Film noch hat.
Wer war denn das?
Das ist die Hairdresserin, die in Paris verliert, weil sie dem Präsidenten die Haare schneidet.
Dann muss sie leider zum Präsidenten.
Ja.
Sehr gut.
Genau, Noah Baumbach hat natürlich auch seine Frau, oder ich weiß nicht, sind die verheiratet? Also Greta Gerwig, untergebracht. Die spielt die Ehefrau von Adam Sandler. Und
oh, siehst du, was du wieder erkennst, oder hast du
das? Ja, also das Ding ist star-studded, wie man so schön sagt. Da ist ja wirklich der Mentorvater, von dem wir gerade schon in der Zusammenfassung sprachen, wird von Jim Broadbent gespielt und wir haben als Publizistin noch Laura Dern.
Haben wir die nicht irgendwie zuerst in Mulholland Drive war genommen?
Die haben wir wahrscheinlich zuerst in Mulholland Drive mal gesehen, ja, aber die ist da zwischendurch auch in 50.000 anderen Sachen noch aufgetaucht.
Ja, und davor auch schon.
Immer, genau, davor auch schon, genau. Wir haben hier noch
Jurassic Park.
Ja, auch da, stimmt. Da ist sie auch eine von denen, die aus diesem Jeep mit großen Augen aussteigt und Dinos anguckt. Oh, Dinos, habe ich so ein lustiges Video, ist gerade so ein Meme auf Instagram. Da fragt einer, das muss ich jetzt kurz hier einschieben, fragt einer so seine Freundin auf der Straße so, what sound do dinosaurs make? Ja. Hast du schon gesehen?
Das hat
und sie macht dann so, rar, oder so.
Und dann schneidet er das zusammen. Aber das gibt es irgendwie von 40 Leuten, habe ich das, glaube ich, schon gesehen mittlerweile.
Das ist so lustig. Ich habe immer nur das eine, immer wieder das eine Video gesehen. Ich weiß nicht, ob das das Original ist oder nicht. Aber da kommt so diese Jurassic Park Musik und ganz episch dieser Dinosaurier, der T-Rex. Und dann reißt er das Maul auf, wo er das normalerweise so, das ist so geil, ich könnte mich jedes Mal kaputt machen.
Herzlich willkommen im Sneakpot, wo nach 3 Minuten ein Noah Baumbach-Film zu Dinos abbiegt.
Genau. Nee, auch Adam Sandler hat seine halbe Familie hier wieder reingesteckt. Also ich glaube, seine Töchter oder zumindest die eine wird auch von einer Sandler-Tochter gespielt. Und wir haben auch Billy Crudup, spricht man so aus? Ich weiß es nicht. Der spielt diesen alten Schauspielschulfreund. Ja, und es ist auch Lars fucking Eidinger, German Cyclist. Das ist Roller, nicht mal
so
einen Namen.
Lustig. So der lustig.
Auch so, der stürmt da so durch den Zug durch und da dachte ich auch so, das war doch gerade Eidinger oder nicht? Kurz den Film angehalten, IMDb auf, scroll, irgendwo ganz unten, Lars Eidinger, German Cyclist. Okay, es ist wirklich, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass die Figur dann noch, zumindest die Rolle wird noch etwas größer.
Ja, das wird ja, also fast sowas wie wichtig.
Ja, genau, und der durfte ja auch schon von Anfang an durfte er sprechen. Genau, Stacey Keach spielt seinen Vater. Also wir haben Fischer. Tatsächlich Isla Fisher auch super Rolle. Kommt, glaube ich, für 4 Sekunden vor, darf irgendwie 3 Sätze sagen. Ist dann wieder weg in irgendeinem dunklen Wald. Fantastisch. Ja, also das Ding ist wahnsinnig gut besetzt. Ja, da hat Noah Baumbach einfach mal irgendwie alle und jeden angerufen, den man so anrufen könnte. Mhm. Und wie du schon sagst, es ist so, worum geht's da eigentlich? Es ist der alternde Schauspieler, der auf so ein bisschen die Entscheidungen seines Lebens zurückblickt und in den Filmen sehen wir am Anfang, der Film beginnt mit einem One-Take, einem ziemlich epischen an einem Filmset, ziemlich geil gemacht.
Sehr, sehr guter One-Take. Und da habe ich auch direkt nochmal zurückgespult, den habe ich mir direkt 2-mal angeguckt.
Ja, sehr geil.
So elegant, also auch elegant, wie dieser Gegenschuss plötzlich war, wo man nur ihn als Silhouette sieht und so.
Ja.
Träumchen.
Und nicht nur das, sondern auch die Art, wie die Darsteller, wir folgen ja nicht einer Person in diesem One-Take, sondern wir folgen faktisch allen, wenn du so willst, an diesem Set. Und die reden immer genau im richtigen Augenblick oder ihr Tonvolumen wird so hochgedreht, wenn sie quasi der Fokuspunkt sind und dann geht der Ton mit ihnen wieder in den Hintergrund und dann folgen wir einer anderen Person und dann kommt irgendwie Adam Sandler läuft nach hinten weg und dann kommt er von vorne wieder, weil er die ganze Zeit am Telefon ist und irgendwie redet und da immer rumläuft und wir treffen ihn irgendwie so 2-3 Mal in diesem One-Take und kriegen so Ausschnittsfetzen von seinem Telefonat mit und genauso mit anderen Leuten, die irgendwas am Set irgendwie, dann wird der Regen getestet und ich weiß nicht was alles und am Schluss fokussiert das dann auf Jay Kelly, also George Clooneys Figur, wie er da irgendwie die letzte Klappe von diesem Film, den er da gerade dreht, die letzte Szene filmt und dann noch irgendwie abbricht zwischendrin, ob er noch einen machen könnte, das wäre nicht richtig gewesen. Und dann haben sie einen im Kasten und auch den will er eigentlich nochmal wiederholen und so ein bisschen ist dann diese Metapher sozusagen der Schauspieler, der gerne immer mal noch einen Take mehr macht, schaut durch die Ereignisse dieses Films ein Stück weit auf seine Lebensentscheidungen zurück und kommt an manchen Stellen auch so an die Frage so, hätte ich da nicht lieber gern noch einen zweiten Take gehabt oder würde ich das nochmal genauso machen? Und vielleicht komme ich sogar zu der Entscheidung, ich würde es nochmal genauso machen, aber ich sehe trotzdem, was ich damit kaputt und gemacht habe oder angerichtet habe. Mhm. Aber vielleicht würde ich es trotzdem nochmal genauso machen. Und diese Fragen so ein bisschen, die rührt der Film so ein bisschen um. Und gleichzeitig auch diese Ebene von als Schauspieler, enorm erfolgreicher Schauspieler, der mit so einer ganzen Entourage von, weiß ich, 15 Leuten oder so, wenn der irgendwo ankommt, ist immer wie so, wenn der US-Präsident irgendwo einreitet.
4 Fahrzeuge hinter
mit 4 so schwarzen Escalades kommt er dann an und da hat er die ganze Entourage dabei. Sein Manager, eben Adam Sandler, aber eben auch seine Publizistin Laura Dern, seinen Bodyguard und noch 20 andere Leute, die ihm seine Koffer schleppen und ich weiß nicht was alles. Mhm. Und wenn er nach Europa fliegt, dann nimmt er ein Klavier mit. Das muss da irgendwie verladen werden ins Flugzeug oder keine Ahnung. Oder wurde das, stand das nur zufällig darum? Ich hatte das so interpretiert, als ob das mitkommt, ja. Das Klavier. Und so völlig entrückt den normalen Leuten, aber gleichzeitig halt auf der großen Leinwand immer normale Leute spielen wollen, aber eigentlich gar nicht mehr wissen, wie die leben. Das ist so eine Ebene, also Hollywood so ein bisschen introspektive oder so Spiegel vorhalten sich der Industrie selber. Und dann aber eben auch diese Beziehung zu seinem Manager, da gibt's so eine schöne Unterhaltung zwischen Laura Dern und Adam Sandler. We are not to him what he is to us. So, die empfinden ihn irgendwie als, ja, sie arbeiten für ihn, aber sie sind vielleicht.
Er ist der Mittelpunkt von ihrem Leben.
Genau, er ist der Mittelpunkt von ihrem Leben und sie empfinden ihn fast irgendwie wie ein Freund oder sie kommen sich vor, als wären sie sein Freund, aber sie wissen nie so wirklich, sind wir wirklich sein Freund? Ich meine, wir sind Tag und Nacht mit ihm zusammen und wir haben alles miteinander erlebt. Irgendwie fühlt sich das an wie eine Freundschaft. Und von der anderen Seite werden auch hin und wieder so Sätze gesagt, aber gleichzeitig wird man dann auch als Manager mal einfach so eiskalt bei einem nachmittäglichen Kaffee und Kuchen entlassen von einem anderen Client. Und dann ist es vielleicht doch alles nur eine Geschäftsbeziehung. Und das, er hatte so mehrere Themen, sagen wir mal, die so ein bisschen durchverhandelt wurden. Und ich finde auch nicht, dass die George Clooney-Figur so unangefochten die Hauptfigur ist. Das, da hat diese Adam Sandler-Figur schon ein deutliches Wörtchen mitzureden, um den es ja eigentlich geht.
Auf jeden Fall, nee, das schon. Ich hatte ja bei dieser ersten Szene das Gefühl, nicht, dass es ihm nicht gefallen hat oder er es besser könnte, sondern dass er einfach nicht wollte, dass es aufhört.
Ja, das auch, ja.
Weil da also mehr im Mittelpunkt stehen als er in dieser Situation. Alle Kameras auf ihn, alle Leute gucken auf ihn, alle warten auf ihn, alle. Also egal, was er in dieser Position brauchte, was zu trinken, essen, eine Pause, keine Pause, weiter, mehr Licht, weniger Licht, alles wird für ihn gemacht. Mhm. Und da wollte er, glaube ich, nicht, dass es aufhört. Genau wie er ja dann auch nicht wollte, es aufhört, dass seine Tochter zu Hause wohnt am Schluss. Oder am Anfang eigentlich schon.
Ja. Ja. Wie hat er dir denn gefallen? Insgesamt so.
Schwierig. Also hätte ich gewusst, dass es Noah Baumbach ist, hätte ich ihn auf keinen Fall genommen.
Du weißt schon, dass man das vorher lesen kann.
Ja, aber irgendwie habe ich das nicht. Ich glaube, ich hab mal irgendwie einen Trailer geschaut und dann so, oh, das sieht aber cool, oh, das sieht spannend aus, oh ja, cool.
Du hast die Clooney-Schorsch gesehen und das hat dir gereicht, sagst du.
Ja, auch ein bisschen. Dann Noah Baumbach so, ah nee, den magst du, glaube ich, eigentlich gar nicht. Das musst du nochmal nachgucken, aber schreib mal auf die Liste. So, ja. Und dann habe ich
also nicht ich nach- fand, ich fand Noah Baumbach bisher, so Weißes Rauschen zum Beispiel hatten wir ja hier, fand ich großartig damals. Ich
abgebrochen.
Okay, ja, das ist vielleicht einfach nicht
der. Marriage Story, gut, da war hier Kylo Ren, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Den kann ich auch außerhalb von Star Wars nicht sehen, den halte ich nicht aus. Und wenn er dann noch
der
so.
Der war ja auch in Weißes Rauschen.
Ja, das kann auch sein. Dann ist der so ätzend und, also so in diesem, wie er sich gibt, und dann wird er noch so scheißig ätzend geschrieben vom Baumbach. Das ist halt, kann ich nicht gut aushalten. Deswegen, da habe ich generell Schwierigkeiten. Ich fand den Look geil. Also ich fand, es sah durchweg
brillant aus.
Unglaublich gut aus. Linus Sandgren, ein Schwede. Mhm. Komplett gedreht auf 35mm. Auch so kleine Szenen irgendwie, als die nach dieser Beerdigungsszene in diesem Café saßen und das Café, also wo eine Mischung aus Kunst und Naturlicht gleichzeitig war und das wirkte wie so ein Traumcafé, wo man ist und dann wie so eine unwirkliche Welt. Boah, das fand ich so stark. Und generell auch diese ganzen, ich habe nochmal irgendwie gelesen, die haben keine Szene im Zug gedreht, komplett alles gebaut, wie dieser Zug aussah, wie Frankreich und die Toskana aussahen.
Ja, an die Toskana ist es, glaube ich, schon ein bisschen eine Liebeserklärung, ne? Das ist.
Ja,
die Toskana sieht so gut aus.
Es sieht alles toll aus.
Diese Szene, wenn die Adam Sandler-Figur dieses Anwesen dort verraten will, wo er mit diesem gelben Fiat Tipo Taxi, wo ich übrigens daran zurückdenken musste, dass mein Vater mal ein Fiat Tipo hatte in den 90ern.
Ah, meine Mutter auch. Da hab ich, ja. Das war das erste Auto, wo ich alleine mit rumfahren durfte.
Ja, siehst du mal, Fiat hast du vielleicht auch nostalgische Erinnerungen gehabt, als der vorfuhr. Genau, und der kommt, das Taxi kommt angefahren und wir sind im Innenhof so eines Dings und mittig kadriert diese Tür, diese gelbe Wand in diesen Toskana gelb-orange leuchtenden Sonnenlichtfarben und dann durch diese Tür sichtbar außen so eine Allee, die da weggeht und irgendwie Bäumchen und so und dann kommt dieses gelbe Taxi vorgefahren und dann läuft Adam Sandler so wirklich auch absolut mittig weg. Es ist einfach ein Gemälde, dieses Bild, ja.
Toll,
und dann,
toll.
Ja, und dann alle Szenen, die danach folgen, wie die dann every frame a painting, das ist wirklich so. Und alle Szenen, wo irgendwie Fahrzeuge gezeigt werden, ist mir total aufgefallen. Wir sind ganz selten mit der Kamera in einem Wagen. Es kommt schon mal vor, also gerade zum Beispiel die nächste Szene nach der, die ich gerade beschrieben habe, in dem Taxi, da ist die Kamera mit im Auto. Und wir können zur Heckscheibe rausschauen, aber immer sind Scheiben irgendwie wichtig. Weil ganz oft werden Autos von außen gefilmt. Und der Fokus ist aber auf den Personen, die im Auto sitzen, aber wir haben davor noch so diesen Layer der Scheibe mit ihren Reflexionen der Landschaft oder mit ihren Farben, der lilane Abendhimmel oder so, der dann noch auf der Scheibe reflektiert oder im Zug sind wir auch ganz oft außen oder Scheiben von Türen im Zug, die aufgemacht werden müssen. Dann ist der Fokus noch so eine kurze Sekunde auf der Reflexion in der Scheibe, wo wir George Clooney sehen, den wir eigentlich nur over the shoulder gerade gucken. Mhm. Und wir sehen dann sein Gesicht und dann macht er diese Glastür auf und geht durch. Und wir können nochmal für so einen Hauch einer Sekunde seinen Gesichtsausdruck nochmal wahrnehmen, wie er jetzt auf diese nächste Begegnung, die da hinter der Tür auf ihn wartet, sich gerade einstellt. Also dieses, wie das eingefangen ist, Chefskiss. Also wirklich sah geil aus, der Film.
Ja, nee, also der Look unglaublich gut, aber ich fand halt die Story zu ein bisschen dünn, auch wenn es die ganze Zeit irgendwie ist wie getriebene umher, hinterher und weiter und hier und da und so, aber nee, also mich hat's nicht so so überzeugt. Also ich fand ja, ihn nicht wirklich sympathisch.
Das habe ich in ganz vielen Kritiken gehört, dass immer gesagt wird, er ist nicht sympathisch und er hat ja so ein erfolgreiches Leben und deshalb soll er nicht so rumheulen. Und
nee, aber er heult rum und macht nichts. Also mein Problem war, dass er halt rumheult. Also ja, er hat erfolgreiches Leben, okay, aber trotzdem kann es ja unglücklich sein.
Richtig.
Gebe ich ihm gerne.
Genau.
Also gerne, weiß ich, muss ich noch mal drüber nachdenken.
Ja, ich verstehe schon.
Aber dass er rumheult und dann nichts draus lernt. Also so, ja, okay, denk doch mal drüber nach. Hier, guck mal, dein Manager gerade. Da gehen irgendwie drei Leute, fahren nach Hause mit irgendwie fadenscheinigen Ausreden. Es läuft gerade alles nicht für dich. Dann denk doch mal kurz nach. Überleg mal, wie du die Leute behandelst. Denk mal nach, wie das gerade die Situation ist. Guck mal, was deine Tochter dir da gerade wieder gespiegelt hat. Aber das schafft er nicht. Und das fand ich so nervig.
Ja, aber ich finde, wenn es wäre fast die größere Sünde gewesen, wenn er jetzt da innerhalb von 3 Tagen oder was sein ganzes Leben überdacht und dann der gute Mensch geworden wäre, das hätte ich dem Film viel weniger abgekauft, als dass ein Mitte, Ende 60-jähriger Mann, der sein ganzes Leben gekriegt hat, was er sich gewünscht hat, nicht davon lassen kann, zu glauben, dass er damit durchkommt, wie er das so macht. Und dass es erst alles vor seinem Auge wirklich hart zusammenfallen muss, und seine Tochter, und das ist das, es geht, bezieht sich jetzt nicht auf das, was du gesagt hast, sondern auf eine andere Kritik, die ich im Netz auch gesehen habe, wo irgendwie darauf rumgeritten wurde, so nach dem Motto, er ist eine Person, die irgendwie nervt, weil er irgendwie, oder er, der soll uns dann als sympathisch verkauft werden oder so ähnlich wurde da gesagt, oder ich weiß die Formulierung nicht mehr. Und dann wurde das, ohne dass es explizit gesagt wurde, kam es bei mir so an, wurde es so hingestellt, so nach dem Motto, und dann kriegt er wieder, was er will, so nach dem Motto. Und das passiert hier aber nicht. Er kriegt ja eben nicht, was er will. Er kriegt am Ende gerade mal dass sein Manager mit ihm dahin geht. Mhm. Aber seine Tochter, die legt einfach in diesem Telefonat auf. Er kriegt überhaupt nicht, was er will von den Leuten, die von denen er sich das wünscht. Seine eine Tochter lässt ihn da irgendwo in Italien stehen und die andere legt das Telefonat auf. Also er bleibt im Grunde am Ende mit dem Scherbenhaufen, den er da angerichtet hat, sitzen. Und ja, er geht dann zu dieser Gala und sein Manager kommt mit und so, und dann sitzen sie da zu zweit. Und das war aber eigentlich anders gedacht. Sein Vater ist heimgefahren, alles fällt im Grunde zusammen. Und er, ob er da am Ende noch eine Realisation hat mit den Tränen in seinen Augen, kurz bevor der Abspann kommt, oder er sagt ja dann diesen letzten Satz, ich will das auch nicht alles spoilern, aber da macht der Film ja nochmal so eine Klammer und dann da.
Ja, aber.
Ja, ich finde es nicht schlimm, wenn eine Hauptfigur nicht durchweg sympathisch ist. Ich fand ihn aber relatable. Ich kann verstehen, dass man so wird, wenn das Leben ist, das du gelebt hast. Ich muss das nicht sympathisch finden, aber ich kann mich ein Stück weit da reinversetzen und ich würde sehen, wenn mein Leben so gelaufen wäre, dann sehe ich jede Möglichkeit, dass ich genauso werden würde. Ja, das ist vielleicht das passiert dir dann einfach so, oder da musst du wahnsinnig charakterstark und willens sein und reflektiert, dass du das abfängst.
Genau, oder du brauchst halt Freunde aus der alten Welt, denen du das zulässt, dass sie dir auch mal deutlich sagen können, so, hier, Alter, das war ganz schön scheiße, was du gerade machst. Aber wenn du, glaube ich, sowas nicht hast, da fliegst du einfach über alle weg. Das merkst du gar nicht.
Genau. Ja. So. Und diese Geschichte zu erzählen, dann eben so dieses bisschen, klar, es ist so ein typischer Hollywood-Inside-Baseball-Film und deshalb hätte ich jetzt eigentlich angenommen, dass er dir gefällt. Weil wir beide gucken ja sowas eigentlich super gerne, so hatte ich das zumindest mal abgespeichert.
Ja.
Ich verstehe, dass man ihn nicht mag, aber ich glaube auch nicht, dass es so gedacht ist, dass man ihn mögen soll. Man soll ihn so ein bisschen mögen, man soll ihn so ein bisschen nachvollziehbar finden. Er hat ja auch einen Charme, er hat halt diesen George Clooney-Charme und auch diese Figur Jay Kelly hat so einen Charme. Aber wir werden halt auch eingeladen, dahinter zu gucken und zu sehen, dass es halt auch nur so eine Marotte ist, mit der er sich immer aus allem rausholt. Und dass dahinter halt auch viele schwarze Abgründe sind.
Ja.
Und ich fand das, also mich hat es mitgenommen. Und ich habe auch am Schluss bei dieser Schlussszene in diesem Theater, hat es mir eine Träne abgenötigt, muss ich sagen. Also das,
echt?
Ich mochte den
Film. Da hing ich quer unter der Decke, dachte ich so, jetzt nicht das.
Okay.
Also wirklich.
Ja.
So, baut auf und sagt dann am Schluss irgendwie doch nichts. Das fand ich so ein bisschen schade.
Ja.
Also, ja.
Aber der heimliche Star des Films, es sind zum einen die Bilder und zum anderen ist Adam Sandler.
Nicht Lars Eidinger? Ich muss schon sehr lachen. Zusammen, also vor allen Dingen der Deutsche mit dem Holländer, der zusammen irgendwie Radfahren, also bitte.
Und die ganze Zeit die Handschuhe im Zug hat.
Die Handschuhe. Mit
der Deutschlandflagge drauf.
Ja, und das Trikot. So, wie lange sind die denn? Die sind, glaube ich, 10 Stunden im Zug unterwegs. Da bleibst du doch nicht im Spandex. Also.
Ja, und selbst wenn, aber du ziehst die scheiß Handschuhe aus.
Also. Ja.
Ja, wer war nochmal Laura? Ich habe hier aufgeschrieben, Lauras Realisierungen. Was habe ich denn damit gemeint? Ach, Laura Dern, ja, okay, ach so, diesen Moment, wo sie, we are like parents to him and he's not to us what we are to him. Nee, andersrum. Was auch diese Szene in dem Zug, wenn, das ist so ähnlich wie in der Eröffnungssequenz, es gibt so eine Szene im Zug, wo Laura Dern die Publizistin und Adam Sandler, der Manager, beide telefonieren mit unterschiedlichen Leuten, beide machen so Krisenmanagement und die telefonieren und laufen halt nebeneinander, umeinander rum durch diesen Zug, irgendwie ist gerade großes Durcheinander und alle rennen von irgendwo nach irgendwo und die beiden sind da mit am Laufen, aber telefonieren gleichzeitig und wie auch das eingefangen ist.
Es sieht so toll aus.
Und wir beide Telefonate so in Gesprächsfetzen immer so total choreografiert, wer wann wie spricht und wer wann quasi dem anderen am anderen Ende des Telefons des jeweiligen zuhört. Total choreografiert, natürlich. Und insofern mehr wie so ein, wie so eine hochkomplexe Tanzaufführung, die sie da abtanzen müssen und auf ihre Marks gehen müssen, wo, wann die Kamera wo zu sein hat und so weiter. Aber gleichzeitig so, so lebendig und auch wenn ich sehe, dass das künstlich gemacht ist, war es irgendwie glaubwürdig, wie die beiden da rumlaufen und Sandler halt mit seiner typischen schlurfigen Art irgendwie da so durch diesen Zug und die ganze Zeit in dieses Telefon meckernd und Laura Dern so ein bisschen hektisch, sehr cool gemacht, wie der Film immer so, so mehrere Dinge gleichzeitig am Laufen hat und das, dadurch so diese, diesen Stress, in dem die auch sind, diese Figuren, greifbar macht.
Mhm.
Und diese Nummer mit diesem Käsekuchen. Also, er hatte auch so echt ein paar gute Gags. Also, der Käsekuchen war so eine, die Augenbrauen war sowas. Und der Gag, wo ich laut gelacht habe, ist der, was passiert immer, wenn er sagt, ich bin dauernd allein. Ist dir das aufgefallen? Also die George Clooney-Figur.
Da kommt immer irgendjemand und gibt ihm ein Getränk oder irgend sowas.
Richtig, ja. Immer wenn er zu irgendjemandem sagt, ich bin I'm alone most of the time oder sowas, oder ich bin oft alleine oder sowas, ich weiß nicht genau, wie die exakte Formulierung ist, aber er sagt zwei oder dreimal in dem Film, dass er alleine ist und genau in diesem Augenblick kommt immer der Bodyguard und drückt ihm Drink in die Hand. Und das eine Mal kommt er so totally out of left field, er war eigentlich gar nicht da.
Und die, genau, und die draußen rumlaufen. Und dann
kommt einfach so an und ist dann auf einmal da und drückt ihm in diesem Augenblick den Drink in die Hand. Und als es das zweite oder dritte Mal passiert ist, musste ich laut lachen. Das kam so unerwartet. Ja. Tja.
Ja, was machen wir da jetzt raus?
Weiß ich nicht. Das, wie viele Punkte gibt man, wenn man die Kostümdresserin irgendwo in Frankreich verliert, weil ihr Hund eine Schraube gegessen hat? Die Leute so mit völlig Ahnebüchen. My dog ate a screw.
Deswegen muss ich jetzt aus Europa nach Hause fliegen. So, bis du genau da bist, ist das Thema eh durch.
An irgendeinem so random Bahnhof in nirgendwo, wo die kurz mal für 2 Minuten aussteigen. Ja. Ja, ich, also ich fange einfach mal an. Ich gebe jetzt wahrscheinlich doppelt so viele Punkte wie du. Ich mochte den wirklich sehr. Ich fand den wunderschön und er hat mich irgendwie gut unterhalten. Als ich hinterher die ganzen negativen Kritiken las, war ich echt so ein bisschen, dass ich dachte so, wow, warum seht ihr das alle so anders als ich? Aber ich bleib trotzdem dabei und gebe ihm 8,5 Punkte. Ich mochte den sehr.
Wow, okay. Nee, ganz so viele gebe ich nicht, aber ich gebe auch nicht 4. Nee, also grandioser Look, starkes Ensemble, würde ich sagen. Clooney, Sandler in Hochform. Aber dass Noah Baumbach 2 Stunden was aufbaut und am Schluss bewusst nichts sagt, das hat mich schon ein bisschen genervt. Ja, wer das mag, der wird den Film lieben, ich nicht. 6 Punkte. Hast mich ein bisschen hochgequatscht. Gestern war ich noch bei 4,5.
Siehst du, da haben wir die Hälfte gelesen. Sehr gut.
Ja.
Dann lass uns ein Getränk genießen. Hast du was Passendes oder gibt's bei dir was anderes?
Bei mir gibt's was anderes, weil ich oben noch Limetten gefunden habe. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber meine Frau hat Limetten gekauft.
Ich habe eben gerade vor dieser Sendung hier noch kurz vorher, war ich noch Limetten kaufen.
Ah, stimmt, du hast ja hier noch Drinks gemacht. Ja, und dann bin ich runtergegangen und dann habe ich mir eine Limette ausgepresst, ein bisschen Zucker dazu gemacht und ein bisschen Romagricol dazu gemacht.
Hört.
Und HSE irgendeinen gelagerten, ich habe entdeckt, so, ach guck mal, du hast ja nicht nur St. James, du hast ja auch andere und hab mir daraus einfach einen kleinen Tea Punch gemacht, den ich aber jetzt noch drüben holen muss.
Dann mach das doch mal schnell.
Ja. Und da bin ich schon wieder.
Ja, durch die Magie des Schnitts ging das ganz schnell. genau. Bei mir gibt's. Ich habe in dem Film gedacht, so zu trinken hatten sie reichlich, aber man hat gar nicht so oft gesehen, was es genau gibt, außer es irgendwie Rotwein oder sowas.
Oder braune Spirituosen haben sie auch oft getrunken.
Oder braune Spirituosen, genau, da bin ich jetzt hängen geblieben und habe mir gedacht, es gibt diese eine Szene am Anfang, die ja so ein bisschen der Auslöser auch für die ganze Reise ist, nämlich wo er mit seinem ehemaligen Schauspielschul-Mitbewohner aus der WG sich nochmal trifft und dann gehen die in so eine Bar, wo sie früher immer waren. Und da habe ich mir so vorgestellt, oder so war das auch zu sehen, dass das jetzt nicht die Bar ist, wo Mr. J. Kelly mit wahrscheinlich Millionen auf dem Konto jetzt so üblicherweise noch verkehren würde, sondern eben wo er war, als er noch ein Nobody war. Und da sagt ihm sein Manager vorher, wer da hinfahren soll, stick to beer. Er soll sich nicht volllaufen lassen. Und da kommt der Umschnitt und der Umschnitt ist eine braune Spirituose in einem Tumbler, die Herr Clooney vom Tresen greift und in sich reinschüttet. Also er genau diesen Rat komplett missachtet hat. Und eben nicht bei Bier geblieben ist.
Das war die Szene, wo ich ihn richtig sympathisch fand, bis es dann eskaliert ist. Wo er eben so einfach als Normalo, ja, da sind ein paar, die sprechen ihn an, aber irgendwie lassen sie ihn dann doch so in Ruhe, dass er da einfach einen coolen Abend mit seinem Kumpel verleben kann und das auch macht.
Ja.
Das fand ich eben sehr, sehr sympathisch an dem, die Szene und ihn insbesondere.
Ja. Ja, er war ja auch kein schlechter Mensch in dem Sinne.
Nee.
Also, ja, und dann, da fand ich auch die Art und Weise, wie es geht ja dann draußen auf dem Parkplatz weiter und da eskaliert es ja so ein bisschen. Will ich jetzt auch nicht spoilern, aber da fand ich die Überraschung in George Clooneys Gesicht ganz gut gespielt, muss ich sagen. Weiß nicht, ob du das vor Augen hast, wie der andere ihn da so ein bisschen angeht und dann siehst du so eine wie so eine überraschte Schockiertheit irgendwie. Und das fand ich authentisch. Das war den Gesichtsausdruck irgendwie so. Ich dachte so, okay, das so guckt man, wenn man komplett überfahren wird von der Situation gerade. Sonst siehst du ihn halt immer so, George Clooney ist immer so der Herr der Lage und immer so cool oder charmant oder sexy oder Actionstar oder irgend sowas. Und dieses, was passiert denn hier gerade? So, da dachte ich so, okay, aber ja, den Gesichtsausdruck kaufe ich dir ab, so sieht das aus, wenn man...
Du würdest uns so wahrscheinlich auch gehen, wenn wir...
Ja, yeah, absolut.
Alte Schauspielkollegen also treffen
ich bin Judge Bob, aber...
ja, gut. ja, nee, aber alten das, Schauspielkollegen übers Haus werfen.
Ja, also wie auch
immer jedenfalls. Der Jan.
Deshalb, um jetzt nochmal den Bogen zum Getränk zurückzukriegen, ich dachte mir, deshalb kann ich jetzt auch nicht irgendwas Highclassiges in dieses Glas schütten. Das muss schon zu so einer Bar passen. Und deshalb trinke ich Jim Beam Rye einfach.
Oh, okay, ja.
Prost.
Prost. Oh, dieses Getränk ist wirklich, ich glaube, ich habe es ein bisschen auf der Limo-Seite gemacht, also ich habe einfach die Limette komplett ausgepresst und ein bisschen Zucker reingemacht und nicht ganz so viel Spirituose, wie es normal machen würde, um das 1:1 Verhältnis oder ein bisschen mehr.
Wie der Franzose das auch machen würde.
Genau. Und, aber es ist sehr lecker, möchte ich sagen, sehr lecker.
Ich habe eben für die Damen, die da vorne in meinem Wohnzimmer sitzen.
Für die Damen, die da. ja, okay, alles
klar. Ja, meine Frau hat eine Freundin, Arbeitskollegin zu Gast.
Warum löst du das auf? Ist doch viel schöner, wenn du Damen da vorne im Wohnzimmer sitzen hast und wir die Sendung jetzt gleich beenden müssen.
Dann schneiden wir das jetzt raus. habe ich Erdbeerkiris gemacht. Deshalb war ich vorhin auch noch schnell hier beim Supermarkt, weil wir festgestellt haben, das ist immer so schön überfallartig, so weißt du, da kriegst du dann erzählt, da sind Gäste jetzt oder also eine Gästin in dem Fall und dann heißt es, Robert, du musst da nachher noch Cocktails machen. Und ich so, die Eiswürfel sind im Garten, vom Papa-Kind-Zelten noch und Zitrusfrüchte haben wir eine Grapefruit. Herzlichen Glückwunsch, was soll das werden? Also ich meine, ich kann Negronis machen, aber das wollt ihr bestimmt nicht trinken. Ja.
Americanos.
Ja, ich bin dann kurz, es gab eh noch Pakete, ich musste noch Videos zurückbringen. dann bin ich kurz nochmal rausgeradelt und beim Garten vorbei, hab die Eiswürfel geholt und die Limetten noch schnell und dann gab's jetzt Erdbeerkiris da vorne.
Oh, sehr gut.
Und soweit ich das überblicken konnte, sind die auch gut angekommen.
Ja.
Aber dann musste ich eilen, um mich hier mit dir zu unterhalten.
Ja.
Oder mit den Hörern da draußen. Diese
Frucht der Kiris, die ja irgendwie für mein Cocktail-Leben sozusagen erst in aller Munde waren, weil man kannte ja sonst nichts. Irgendwie dann trinkt man halt Erdbeer-Daiquiri oder nennt das Strawberry-Daiquiri. Dann lernt man irgendwann, dass das ja eigentlich nur ein schlechter Rum mit irgendeinem ganz billigen Sirup ist und vielleicht Limettensaft oder sonst irgendwas, dann lehnt man alle Frucht der Kiris ab.
Weil, ja, dann wird man so Snob erstmal kurz.
Genau,
ja.
geht gar nicht. Nur weißer Rum, Limette, natürlich frisch gepresst und Zuckersirup. Und dann kommt man
oder
irgendwann...
Oder Oleosaccharum oder sowas, ja. Muss man ganz, da muss links gerührte irgendwas.
Fancy, genau.
Ja.
Und dann hat man irgendwann so frische Früchte und denkt sich, ach, kannst ja mal mitshaken, mal gucken, was passiert. Und plötzlich versteht man wieder Strawberry Daiquiri oder wie das gedacht ist.
Ja, genau. Und wie das dann pervertiert wurde in diesen ganzen Dive-Bars, wo es halt dann irgendwie so ein Sirup-Scheiß ist.
Ja, in der, Bar, wo ich hier in der Ober, wo ich gearbeitet habe, der Christian hat ein Slushy Mint Daiquiri auf der Karte gehabt, wo der halt einfach einen riesigen Berg Minze in Daiquiri reingemacht hast und den dann halt durch die hier, durch den Blender gehauen hast und dann kam nur so ein, einfach quasi so ein Berg Eis-Slush raus. Ey, das war auch so ein guter Drink.
Ja.
Hätte ich ja vorher auch gesagt, so, oh, muss das? Es war ein Brett. Also wie, ja, Mojito auf Speed oder so. Schon geil. Also.
Ja, glaube ich.
Ja.
Ja, dies war jetzt auch im Grunde von Rezept her ein ganz normaler Daiquiri, also hier 422 Rum, Limette, Zucker. Ich habe den Rum, da habe ich noch ein bisschen gespielt und habe noch ein bisschen was, ein bisschen more fancy Rum reingehauen. Und dann einfach, ich glaube, pro Glas 3 oder 4 frische Erdbeeren, die da eh noch im Kühlschrank rum oxidierten.
Die werden auch nicht besser.
Nee, und die einfach gemuddelt in Shaker mit rein und hart mitgeshaked. Und so richtig, also dann auch mal richtig Gas geben beim Shaken, dass sie wirklich, die müssen gesmashed werden da drin. Von genug Eis, genug großen Eiswürfeln, die ordentlich treffen und zermatschen können. Und ich habe sie vorher noch ein bisschen angemuddelt. Und dann kommt es in einem wunderschönen Rot-Pink aus diesem Shaker gelaufen. Schön durch einen Double Strainer, damit das Glas klar ist. Und dann noch ein Erdbeerchen ans Glas stecken. Und dann erntet das ein kleines Oho, wenn es serviert wird. Und auch am Gaumen enttäuscht das nicht. Das ist absolut fein. Ich habe dann so den Restschluck aus dem Shaker genommen und mein erster Gedanke war, scheiße, warum hast du dir keinen dritten gemacht, den du zum Podcast mitnehmen kannst?
Anfängerfehler.
Ja, wirklich. Aber der Schluck aus dem Shaker war gut. Jetzt trinke ich hier Jim Beam Rye, damit es authentisch ist. Das ist ja auch ein bisschen traurig eigentlich.
Ja, ich kann dir auch sagen, hier so ein frischer Tea Punch. Sehr lecker. Auch wenn er dir wahrscheinlich zu süß wäre oder zu Limo-artig, aber kann man auch mal gut trinken.
Ja, mit so einem Schluck noch nachhelfen. Ja, und ich habe ja diesen fantastischen Agricole da aus von unserer letztjährigen Reise da aus dem Schnapsladen mitgenommen, der diese fantastische Nase hat. Ja, du bringst mich auf Ideen. Vielleicht, da sind noch Limetten in der Küche. Also wenn sie die jetzt nicht verbraucht haben, finde ich nachher vielleicht noch eine halbe.
Ach so. Ich dachte, du machst jetzt hier eine kurze Pause, während ich irgendwas anderes erzähle und gehst mal nee. Noch eine Runde Getränke machen für dich.
Nee, wenn ich da jetzt vorgehe, dann muss ich eine ganze Runde Getränke für alle machen und das würde dann vielleicht doch ein bisschen lang dauern.
So viel Solo-Thema habe ich gar nicht mehr.
Ja. Nee, dann lass mal weiterkommen.
Apropos Solo-Themen, du hast aber noch eins mitgebracht und zwar habt ihr 18 Morden weitergeschaut, wenn ich das richtig verstanden habe.
So ist es. Auf Netflix ist die zweite Staffel 18 Morden gelandet. Deutsche Serie mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Kurzer Recap, erste Staffel, die Hauptfigur ist Strafrechtsanwalt und so ein schmieriger, lackiger Typ. Mit seiner Ehe läuft es nicht so gut zu Hause und in der Kanzlei auch nicht, weil er will eigentlich Partner werden, aber das klappt irgendwie nicht. Die halten ihn immer am langen Arm hin und er ist aber irgendwie Verteidiger für irgend so einen Mafia-Heini. Und gewisse Umstände führen dazu, dass er eine Gelegenheit sieht, seinen Mafia-Klienten umzubringen und quasi dieser Mafia-Truppe gegenüber zu behaupten, dass der irgendwo im Exil ist, der muss sich verstecken und er ist quasi das Sprachrohr und damit ist er jetzt sozusagen der Anführer dieser Gruppierung, hat sich da sozusagen den Chef ersetzt. Und im Verlaufe dieser Staffel kommt es dann dazu, dass er das Gleiche auch noch mit dem konkurrierenden Syndikat macht. Und dann am Ende zwei Mafia-Syndikate, die eigentlich verfeindet sind, leitet. Und das alles, diese Bälle alle in der Luft halten muss, auch die scheiternde Ehe, und die mittlerweile lebt er getrennt von seiner Frau und leitet auch noch einen Kindergarten als Tarnunternehmen. Alles völlig verdreht, ja. Seine ehemalige Schulkameradin ist bei der Polizei und ihm auf den Fersen, gleichzeitig aber Kita-Mama in der Kita, die er leitet.
Mm.
Also es ist eine groteske Verschraubung von allem.
Okay.
Und dazu kommt, dass der zweite Mafia-Boss, den er da auch noch quasi impersoniert hat jetzt, der ist nicht tot, sondern den hält er gefangen in seinem Keller. Ja, und da ließ uns die erste Staffel. Und mit Beginn der zweiten, also was die erste auch noch gemacht hat, ist ein Cliffhanger da lassen, dass die Polizei eigentlich einen todsicheren Hinweis hat. Das ist sehr lustig, wie das weitergeht, gleich in der ersten Folge, wie dieser Hinweis verarbeitet wird. Und dann sind wir jetzt erstmal sozusagen an diesem Punkt, wo er so langsam mit diesem Leben klarkommt und aber immer noch dieses Problem in seinem Keller hat. Und ja, die Polizei ist ihm immer noch auf den Fersen und ja, gewisse andere Verwicklungen fangen an. Jetzt, wir sind noch nicht durch die Staffel. Wir sind so ungefähr bei der Hälfte. Und da hat es schon wieder Verwicklungen gegeben mit anderen kriminellen Großfamilien in Berlin, mit denen man sich auch noch anlegen kann. Und ja, es geht unterhaltsam weiter. Und es ist genau derselbe Vibe, den die erste Staffel hatte. Wo das jetzt hinführt am Ende, da kann ich ja noch nicht sagen, aber die paar Folgen, die ich bisher gesehen habe, haben großen Spaß gemacht. So, man ist genau wieder drin. Es gibt auch wieder diesen Achtsamkeitscoach, zu dem er wieder hingeht, der ihm dann immer versucht, irgendwie klar zu machen. So, es gibt dann noch so der Achtsamkeitscoach redet dann immer über sein inneres Kind und was er da so an verdrängten Traumata hat, die er in seiner Kindheit erlebt hat und die sein inneres Kind quasi immer noch mit sich rumschleppt, und das materialisiert sich dann so als eine, also ist dann wirklich, da ist dann ein schauspielerisches, also ein Kind von einem Schauspieler, was da in der Szene rumläuft, aber die anderen können das nicht sehen, und er redet hin und wieder mit dem Kind oder das Kind fordert irgendwelche Dinge, und das ist so die Materialisierung seines inneren Kindes, die wo er quasi mal gucken muss, was hat das denn für Traumata und was wünscht sich denn sein inneres Kind so, und kann er so einem Wunsch nicht hier und da mal nachgeben, um Frieden mit seinem inneren Kind zu schließen. Das möchte der Achtsamkeitscoach von ihm, und deshalb läuft dieses Kind da jetzt mit durch ganz viele Szenen durch. Das ist auch teilweise hilarious.
Okay.
Manchmal nervt es auch ein bisschen, aber ist schon insgesamt sehr lustig gemacht.
Mhm.
Ja.
Und, das klingt doch ganz gut.
Ja, also meine Frau hat das ja, wir haben das damals zusammen geguckt, und sie hat jetzt gesehen, dass es da ist, und war schon ganz erfreut, dass das jetzt weitergeht, und dann haben wir uns auch sofort dran gesetzt, und jetzt die letzten drei Abende oder so haben wir jeden Abend eine Folge geguckt. Danach aber so auf die zweite verzichten wir, weil ich schlafe im Moment wegen des Hundes eh nicht viel, von daher...
Lass mal früh schlafen gehen, ja.
Lass mal eine gucken und dann schlafen gehen, dann ist es realistischer, dass wir morgen auch wieder eine schaffen. Wenn wir es heute übertreiben, passiert morgen gar nichts.
Mhm.
Von daher haben wir das jetzt immer so gemacht. Aber wir arbeiten uns da jetzt durch.
Okay.
Und also, ja, Hunde-Update. Ich schlafe mittlerweile teilweise so fast schon 5 Stunden am Stück.
Das cool. Ist
ganz schön gewaltig.
Wow, richtig gut.
Hm? So von 0 Uhr bis 5.10 Uhr oder so habe ich schon mal geschafft.
Wow. Ohne dass...
Ohne dass was passiert ist. Ja, der Hund hat mich dann um 5 Uhr geweckt, und dann mein erster Gang ist dann auch immer aufstehen, aber erstmal Taschenlampe an im Wohnzimmer, nicht, dass ich in irgendwas reintrete.
Mhm.
Und dann einmal so rumleuchten in alle Ecken, die in Frage kommen, und dann feststellen, nee, der Hund hat mich wirklich geweckt, hier ist nichts.
Und dann ich habe heute noch Schwierigkeiten, wenn es dunkel ist, bei meinem Vater ins Wohnzimmer zu laufen, weil unser Hund da irgendwo mal hingemacht hat und nicht reingetreten war.
Das ist dein inneres Kind. Das hat dann ein Trauma.
So, nee, da war ich schon relativ groß. Da hatte der irgendwie Verdauungsproblem und hatte halt keine Möglichkeit, Bescheid zu sagen oder so.
Ja, das ist blöd. Ja, nee, das wird besser. Also ist noch nicht gut, aber es wird besser.
Okay.
Ja. Bei deinem Vater, da sind wir direkt beim nächsten Thema.
Ja, genau.
Du hast da Sachen zu berichten.
Genau. Wir sprechen ja im Sneakpot auch über alle möglichen Themen, die uns sonst so treffen. dass wenn es mal jemand anders betrifft, dass er das vielleicht schon mal gehört hat, weil wir irgendwie darüber geplaudert haben. Und ja, die Sendung hier hatte sich jetzt auch ein bisschen verzögert. Mein Vater ist operiert worden und hat ein neues Hüftgelenk bekommen, was mittlerweile wohl eine ziemliche Standardoperation war. Ich weiß, früher als Kind habe ich noch gehört, dass man sich da irgendwie Eigenblut spenden muss und dann wird da alles mögliche durchgeschnitten und wochenlang Bett liegen und so weiter. Ja, der ist am gleichen Tag abends noch gegangen und jetzt ist eine Woche rum und heute ist er irgendwie 25 Minuten draußen spazieren gegangen in der Reha. Also es geht ihm deutlich besser, aber weswegen ich das erzähle, wenn es einen von euch, einen Nähe von euch betrifft oder jemand im nahen Umkreis, dass es Schwierigkeiten in der Hüfte gibt, vielleicht eine Arthrose, die irgendwann mal operiert werden könnte oder so, macht es früher als später. Also mein Vater hat so lange gewartet, dass er teilweise schreiend durchs Haus gelaufen ist vor Schmerzen. Also es muss richtig schlimm gewesen sein.
Aber wäre das denn eine Option gewesen? Also wenn du jetzt früher zum Arzt gehst und sagst, das nervt mich hier, mach das mal neu.
Ja. Also dann kriegst du natürlich erstmal vom Arzt irgendwie, mach mal hier Aerobic, nee, wie heißt das, Krankengymnastik und mach mal, weiß ich nicht, gibt's Wasser, vielleicht noch irgendwelche Spritzen und, so. Und noch irgendwie drei Sachen, die man da realistisch ausprobieren kann, aber auf dem Röntgenbild sieht man halt, wie sich diese Masse zwischen der Gelenkpfanne und dem Gelenkkopf, keine Ahnung, wie das heißt, irgend so eine Galle, Gallert irgendwas, Galle nicht, das verschwindet halt nach und nach. Und ja, am Schluss war es halt, ich habe ein Röntgenbild gesehen, wo du halt einfach keinen Zwischenraum mehr gesehen hast. Und dann reibt halt Knochen auf Knochen und dass das auch wehtun kann, kann man sich ja vorstellen. Und das schränkt halt das Leben krass ein und es dauert halt die Zeit von, okay, ich möchte operiert werden, bis zu, okay, wir schneiden jetzt auf. So, das sind schon mal normal 2 Monate und so weiter und so weiter. Deswegen die aus eigener Erfahrung, also nur indirekt, aber der wohnt, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, bei uns um die Ecke. Das heißt, ich bin da betreuend durchaus das eine oder andere Mal dabei. Und ja, es geht einem halt auch immer ja schlechter. Also wenn man halt den ganzen Tag Schmerzen hat, er sagt halt immer, ich kann mich halt auf kaum was konzentrieren, weil es die ganze Zeit so ist, als ob mich jemand von der Seite anschreit.
Ja, das ist krass. Aber so. Das will man sich gar nicht vorstellen. Ja.
Genau, und wenn du dann im gewissen Alter, mein Vater jetzt über 80 ist und dann du merkst, wie du vergesslich bist, du merkst, wie du dich auf nichts konzentrieren kannst, was aber nicht unbedingt daran liegt, dass dein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, also will ihm da jetzt gar nichts unterstellen, aber sondern einfach nur, weil es nicht geht.
Ja.
Also es ist ja wie, weiß ich nicht, wenn du anfängst zu arbeiten und deine Kinder stellen sich neben dich und singen dir irgendwie die neuesten Kindergartenlieder vor und
erzählen. Ich mach das schon irre, wenn die hinter mir komisch laufen. Also
genau, so. Ja, ja. Und ja, nee, deswegen. Aber es ist alles gut gegangen. Du erfährst dann ja, kriegst dann so immer die Details. Ja, nee, wir haben das, oder vorher schon, die schneiden auf mittlerweile, dann schieben sie die Muskeln zur Seite. Dann schneiden sie den.
Da bin ich schon raus. Das hört sich so fies, eklig an.
Ist halt viel besser, als wenn sie die Muskeln durchschneiden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du hast halt dann irgendwie 3 bis 6 Wochen Muskelkater im Oberschenkel von diesen zur Seite geschobenen. Also die Muskeln, die finden das wohl nicht so geil, wenn man die so berührt oder wegschiebt und so ein Kram. Mhm. Und je jünger man ist, umso leichter steckt man sowas natürlich weg. Je trainierter man ist, auch im hohen Alter, desto leichter steckt man sowas natürlich weg und so.
Du, ich erinnere mich an die Story, die der Reinhard Remford von Methodisch Inkorrekt vor 2 Jahren im Podcast erzählt hat, also bei mir vor 6 Wochen, dass der hatte, glaube ich, sich Oberschenkel gebrochen, Oberschenkelbruch, Halsbruch, irgend sowas. Mhm. Auch, hat er, glaube ich, auch erzählt, irgendwie sowas, was man normalerweise als alter Mann oder alte Frau macht. Mhm. Hat er irgendwie im mittleren besten Alter getan. Mhm. Und hat dann also so einen Titannagel da reinhämmern lassen.
Schön.
Und der hat auch erzählt, irgendwas mit Muskeln auseinander und so weiter. Und der Knochenbruch war quasi so das kleinste Problem beim Verheilen und dieses, was die mit den Muskeln machen mussten, um diesen Nagel da durchzuhämmern. Mhm. Das war das, was die Reha quasi gezeitigt hat und die lange Nachwirkzeit. Mhm. Aber ist ja nochmal, also gebrochen ist ja nochmal was anderes als jetzt die Operation, die dein Vater hatte.
Naja, also Die machen nee, das, ich mein, die Muskeln zur Seite, dann schneiden sie oben einfach die Spitze vom Knochen ab. Rup.
Okay, danke, ich nehme alles zurück. So weit war ich noch nicht in dem Wissen, was du jetzt, okay.
Ja, also wer es nicht aushält, wir haben Kapitelmarken, einfach weiterspringen, dann geht's um Papa-Kind-Helden.
Ja.
Dann räumen sie die Pfanne auf.
Auf, wir müssen mal hier die Pfanne aufräumen. Da ist ja noch, hier ist ja noch ein Spiegelei von früher.
Genau.
Was soll das denn?
Genau, ist noch was angebrannt hier.
Oh nein. Das Schmiermittel ist raus, angebrannt beim Nutzen. Jetzt weiß ich, warum das so wehgetan hat.
Ja. Nee, und dann wird das, also der, wie heißt es denn, Kopf? Der wird einfach von oben in den Knochen reingesteckt.
Das wird immer besser. Du verkaufst es gerade.
Und
erst hast du gesagt, wir sollen das machen lassen, wenn wir das Problem haben. Und jetzt verkaufst du uns das so.
Ja, aber du bist ja in der Vollnarkose, du merkst es ja nicht. Okay. Also wachst ja wieder auf und ist alles drin und so. Es funktioniert ja super.
Hoffentlich, ja.
Ja, Narkose war wohl nicht so toll, also gerade aufwachen. Weil die Leute dauernd, die haben immer mit mir so einen halben Satz gesagt und dann sind sie wieder gegangen, voll unhöflich. Und ich habe halt die Situation vom Arzt, der so, ja, die sind dann immer wieder zu ihnen gegangen, haben gesagt, ja, es geht ihnen gut und alles gut gegangen und so. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er irgendwann sagt so, jetzt verziehen Sie sich mal, mir geht's gut, lassen Sie mich mal hier. Aber sein Innerer war halt so, die haben immer nur halbe Sätze gesagt und sind wieder gegangen und super unhöfliche Leute da unten.
Wie süß.
Ja. Okay. Nee, also genau. Die Pfanne wurde dann irgendwie einzementiert in den Beckenknochen und ja, es wird zusammengebaut. Du kannst am nächsten Tag laufen, du kannst es voll belasten. Du kannst natürlich noch nicht hier die große Turmübung Spagat machen, aber theoretisch kannst du dich normal wieder bewegen. Und nach, der ist Donnerstag operiert worden und Montag hat er meinem Bruder gezeigt, wie er Treppen läuft. Also,
ja, geil.
Und der Physio wollte eigentlich schon Samstag mit ihm Treppen laufen. Nach 2 Tagen. Und mein Vater hat sich im Hinterher, hat gesagt, nein, kann ich nicht. Und dann hat er gedacht so, ach du Ochs, da ist ein Physio, der läuft neben dir her. Warum probierst du es nicht einfach? So. Und heute, eine Woche und einen Tag später, 25 Minuten. Ja, in der cool. Reha rumgegangen. Ja, wir mussten dann auf die Alten, in Anführungszeichen, mein Vater ist über 80, auf die Alten, die noch nicht so gut wieder laufen konnten, mussten wir warten. Vater, das war schon ein bisschen gemein. Naja.
Ja, also, aber ist doch schön, wenn die Selbstwahrnehmung noch so ist, dass er nicht einer von den Alten ist mit über 80.
Ich glaube, das mit dem Alt habe ich ihm unterstellt, er hat nur gesagt, die nicht so gut konnten.
Okay.
Ah, ihr habt auf die Alten gewartet. Na, also.
Ja.
Ja, genau. Nur halt für euch alle, die ihr vielleicht das ein oder andere im Sneakpot hört, muss ja nicht immer nur Cocktails machen sein und von sowas betroffen seid oder jemanden in der Familie hat. Man hört es ja oft schon, dass es eben eine Operation ist, die schnell große Besserung bringt.
Mhm.
Und nahezu alle, mein Vater hat vorher auch schon mit anderen Patienten oder so gesprochen, die im Freundes- und Bekanntenkreis waren, die haben alle gesagt, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es 2 Jahre früher gemacht. Ja, und er sagt es jetzt auch schon. Also, boah, hätte ich es gewusst, hätte ich.
Nach einer Woche, ja, krass.
Hätte ich es 5 Jahre früher gemacht oder 3 oder so. Also. Ja.
Ist gut zu wissen. Muss ich mit meinem Vater reden, weil der, ich glaube, der hat auch irgendwie so ähnliche. Ich weiß nicht, ob es exakt genauso gelagert ist. Genaue Diagnose kenne ich da nicht, aber ja.
Ja, und für uns natürlich im Hinterkopf behalten, wenn du einen Vater hast, der hier Arthrose vorbelastet ist. Bei mir, ja, ich gebe mir natürlich Mühe, das jetzt mir zu merken, dass wenn ich in 20, 30 Jahren oder so auch mal anfange, so Schwierigkeiten zu haben, dass ich halt frühzeitig dran denke, da den Cyber-Stefan aus mir zu machen.
Ja, Sneakpot empfiehlt, werden Sie Cyborg.
Ich werde es dann auf jeden Fall hier in der Sendung erzählen.
Ja, genau. 927 dann einfach nochmal nachhören. macht ihr einfach einen Knoten ins Taschentuch. Warte mal kurz. 30 Jahre mal 50 Sendungen plus 927 ist dann Folge 2427. dass wir da dann kurz nochmal zurückreferenzieren hier auf die 927.
Okay, ja, genau so wird es dann auch sein. Wenn wir dann die erste Sendung, müsst ihr halt leider irgendwie, ach nee, da wirst du im Krankenhaus so gutes WLAN haben, dass du da auch, das sende ich aus dem Bett. So noch halb im Aufwachraum besprechen wir dann schon irgendeinen Film und dann erzähle ich ein bisschen von der Hüft-OP oder so.
Genau. Ob wir dann noch gemeinsam mit unseren Kindern zelten, steht auf einem anderen Blatt.
ob die dann noch mit uns zelten wollen, das ist die große Frage.
Ob die mit dem Zug durch Europa fahren wollen zu dem Zeitpunkt, das wissen wir nicht, ja. Also, Papa-Kind-Zelten war mal wieder Thema gewesen.
Wir hatten das ja, glaube ich, die letzten Jahre schon erzählt, dass wir das quasi unser, in Anführungsstrichen, Vatertagsausflug nennen. Oder Christoph nennt es, glaube ich, immer so, wir auch mittlerweile. Dass wir gemeinsam mit den Kindern bei einem von uns im Garten zelten. Oder.
So hat das ja angefangen. Wir wollten ja an Vatertag auf dem Zeltplatz in dem ersten Jahr.
Genau, sind wir hart ausgelacht worden.
Die Zeltplatzleute so, was wollt ihr? Habt ihr reserviert? Nein. Tschüss. Aufgelegt. So nach dem Motto. Und dann sind wir halt beim Christoph damals im Garten gelandet, weil gab halt nichts mehr anderes. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, das ist eigentlich besser so. Und seitdem machen wir das so. Und es ist halt tatsächlich.
Schon, wenn die alle ein bisschen größer sind, dann denke ich, kann man da auch irgendwann nochmal einen größeren Ausflug draus machen, aber im Moment ist es doch ideal, so wie es ist.
Total.
So, und diesmal waren wir bei euch im Garten.
Diesmal waren wir bei uns im Garten und das ist halt im Gegensatz zu denen bei euch, ist es halt nicht an einem Wohnhaus angeschlossen, sondern an einer kleinen Gartenhütte. Was es dann auch so ein bisschen komplizierter gemacht hat, möchte ich sagen, weil, ich weiß nicht, so beim Frühstück haben wir noch, wir haben vergessen, die Milch mitzunehmen, so, ja. Halt nicht in den Keller und holt Milch, weil ist kein Keller. Wir haben halt vergessen, die Milch mitzunehmen, dann ist jetzt halt hier keine Milch. Oh. Und wenn es dann irgendwann heißt, so, gibt's noch Löffel? So, nee, wir haben alle Löffel verbraucht. Gibt hier keine Löffel mehr. Wir haben gestern Abend zu viele Löffel dreckig gemacht.
Ja, muss halt einer mit der Gartenspritze den mal schnell sauber spritzen.
Ja, oder so, genau.
Gelöffelt, ja.
Und so merkt man dann so, okay, dieses, sonst gehen wir dann halt einfach ins Haus und holen noch irgendwas, weil meistens ist es ja dann Essen, tun wir zwar draußen bei euch auch, aber im Zweifel dann halt auf der Terrasse ganz gesittet an normalen Terrassenmöbeln. Und hier war es jetzt halt so, Camping-Klappstuhl, hier nochmal irgendwie so eine Camping-Kindertisch aufgebaut und
es hat doch aber super funktioniert.
Ja, es hat super funktioniert.
Also die Kinder hatten den Spaß ihres Lebens, wir haben sie nahezu nicht gesehen, bis wir sie dann mal langsam motivieren wollten, ins Bett zu gehen. Die Kinder waren dreckig bis zum dort hinaus, so wie sich das gehört.
Ja, absolut.
Also, unsere Kleine sah aus. Ich habe die am nächsten Tag beide erstmal in die Badewanne gesteckt. So, ihr dürft heute baden. Oh, juhu!
So, ja, echt, das ist bei euch juhu, bei uns ist das immer so, oh, muss ich?
Nee, sitzen die, wir haben doch unten diese lustige Whirlpool-Badewanne und dann werden die Blubberblasen angemacht und dann kommt der Schaum raus und dann sitzen, laufen die Katzen drumherum und gucken, was die Kinder denn da machen, warum die denn freiwillig in dieses Wasser gehen. Die spinnen ja wohl. Und da habe ich noch ein paar Eiswürfel in die Wanne gekippt und ja, es war einfach. Da war es noch so richtig heiß an dem Tag dann.
Ja, ja, das war. Das war ja überhaupt das Hauptnervige, sag ich mal, an dem Wochenende, was wir da gewählt hatten. Es war halt bullenheiß.
Ja, aber besser als wenn es hier so ein Gewitter.
Ja, auf jeden Fall.
Wochenende gewesen wäre wie jetzt.
Ja, nee, hat gut funktioniert. Ich hatte ja ein bisschen Bedenken, dass unsere Riesenzelte da in diesen Garten nicht reinpassen. Und es war auch sauknapp, muss ich sagen. Mhm. Also gerade dein Zelt da auf der Wiese, wo wir es irgendwie noch so ein bisschen diagonal drehen mussten, damit es da irgendwie hingepasst hat. Ja. Ja, und dann hat es gestanden, war dann auch okay. Ne? Also ich glaube, dass das Zelt da stand. Also mehr will man ja nicht. Ich habe mein riesiges Zelt jetzt nicht aufgebaut. Ich habe wie letztes Jahr bei dir auch schon in deinem Garten mein altes Iglo-Zelt wieder gefunden gehabt und habe das aufgebaut. Und wir hatten für die Mädels, also für die großen Mädels, also deine große, meine große und Christophs kleine, aber die ist ja auch schon so größer. Mhm. Die haben alle gemeinsam in einem Zelt geschlafen und die jeweils anderen Kinder dann bei einem von uns.
Ich sehe die nächstes Jahr auch in unserem großen Zelt schlafen und dann nehmen sie unsere Kleine noch mit.
Das könnte sein, ja.
Ja, dann haben die da nämlich ein großes Nachtlager.
Ja, und es hat einfach gut funktioniert und es war natürlich auch ganz urig, weil ich meine, unser Garten liegt direkt am Waldrand.
Das war echt cool.
Und so waldmäßig auch in so einem, ja, also nicht ganz in der Ecke, aber der Wald hat da so eine 90 Grad, wie so ein L, sag ich mal, ja, so ein so 90-Grad-Winkel. Und die Gartenanlage geht in diesem 90-Grad-Winkel quasi bis in die Ecke rein. Wir sind jetzt nicht ganz der hinterste Garten, aber der dritte von hinten. Das heißt, wir sind fast von zwei Seiten von Wald umgeben gewesen. Ja. Man sieht das auf jeden Fall, die Bäume von beiden Seiten. Und da hast du dann so die Waldohreule oder der Waldkauz sitzt dann da, ich glaube, es war die Waldohreule, auf der einen Seite eine und auf der anderen Seite eine. Und dann hörst du immer so dieses Rufen von den Eulen. Und ja, du kannst so, okay, der kommt von da und das kommt von da. Ich glaube, die unterhalten sich. Dann,
so. Oder sie beschimpfen sich, das weiß
oder ich
nicht.
Wer weiß, ja.
Was kommst und, du? Na, vergiss es. Komm ruhig rüber. Ich zeig dir, wer hier der Manga ist.
Genau, und das war schon cool. Und die, also, dass dann meine Tochter irgendwann nachts aufsteht, mit ihrer Taschenlampe da ankommt um 1 Uhr nachts und uns erklärt, dass sie nicht schlafen kann. Okay, darauf habe ich gerechnet. Aber dass sie dann, wenn wir dann sagen, so ja, dann, was sollen wir machen? Leg dich wieder hin und versuch's weiter. Irgendwann wirst du schon einschlafen. Mhm. Zähl Schafe, mach sonst was. Ja, ich muss jetzt auf Toilette. So, ja, okay, dann, du weißt ja, wo es ist. Und nimmt die Taschenlampe und läuft durch diese völlig dunkle Gartenanlage bis zu diesem
Klohäuschen da hinten.
Klohäuschen da hinten beim Vereinsheim und geht aufs Klo, kommt wieder, ohne zu murren, ohne irgendwas, ohne dass sie sagt, Papa, ist mir zu gruselig, kannst du mitkommen oder so. Hätte ich ja gemacht. Aber sie hat nicht mal gefragt, sie ist einfach losmarschiert. Okay. Da war ich ein bisschen geflasht, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, sie ist auch keine 7 mehr.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, da ist sie in der Nacht nochmal rübergekommen um, weiß ich nicht, 3 Uhr oder so. Sie hätte immer noch nicht geschlafen, das glaube ich nicht ganz. Ich glaube, die hatte schon gepennt, ist nur wieder aufgewacht.
Ja, auch vorher wahrscheinlich schon.
Ja, das würde ich vielleicht sogar glauben, aber die zweite Nummer, da denke ich, da so von der Art, wie sie drauf war, würde ich sagen, die ist wieder aufgewacht und hat es nicht ganz auf dem Schirm gehabt, ob sie schon weg war oder nicht. Naja, da war ihr einfach kalt. Da ist sie aufgewacht, weil sie irgendwie gedacht hat, beim Einschlafen war es ja noch so bollenheiß. Mhm. Und dann hat man halt mal gesagt, hier, das mit dem Schlafsack finde ich blöd, ich nehme eine Decke.
Ja, bei uns die Kleine auch, die ist halt irgendwie, die hat nur eine Hose angehabt und wollte aber auch nicht in den Schlafsack rein und lag dann da halt so halb frei. Und als ich dann nachts ins Bett gekommen bin, so, das Kind ist ganz schön kalt, habe ich sie so halb geweckt, ihr erstmal Pulli angezogen, die halb in den Schlafsack reingestopft und dann hat sie da weiter geschlafen. Und dieses Zelt, was dunkel bleibt, das ist halt total gut. Die hat ja morgens so lange geschlafen.
Mm.
Ich glaube, es ist fast 8 Uhr oder so.
Ja, die Mädels ja nicht. Die sind in meinem Zelt, was ja nicht so diese Schwarzfunktion hat, dann gleich als erstes aufgewacht und mit dem Krawall haben sie.
Decken wir die nächstes Jahr in.
Die müssen in das Nachtzelt,
ja.
Nee, und dann sind die, aber zum Glück nach ein bisschen Krawall machen, habe ich mich dann irgendwann beschwert, dass sie nicht so einen Krach machen sollen. Dann sind sie aufgestanden und vorne aus dem Garten raus in den Gang reingegangen und haben sich da irgendwie hingestellt. Und da sind ja dann so ein paar Dutzend Meter dazwischen. Mhm. Hat man sie nicht mehr so gehört. Das war ganz gut.
Ja, und es war wieder einfach schön. Wir drei hatten mal wieder Zeit, miteinander zu plaudern und ein Bierchen zu trinken. Wir trinken ja dann keine Cocktails, wenn wir Papa-Kind-Zelt machen, sondern trinken dann Bier und Radler und so ein Kram. Ich glaube, du hast das erste Mal Radler verstanden.
Ja, kurz habe ich dann mal Radler verstanden, sonst verstehe ich ja Radler nicht.
Nee, aber wenn man es eben als Limo denkt und nicht als Bier, dann funktioniert's. Ja. Und ich meine, das hat einer von diesen amerikanischen Cocktail-YouTubern, mit denen wir angefangen haben in den Nullerjahren, der hat das auch mal irgendwann so erklärt, so, nee, ich habe Radler oder wie auch immer das dann heißt, er hat es auch nicht verstanden und dann ist er irgendwie von der Limo gekommen und so, okay, wenn ich eine Limo denke und wenn ich nicht Bier denke, dann funktioniert es für mich.
Hm, ja.
Stimmt, weil wir das alkoholfreie Radler, da habe ich versehentlich, irgendwie wollte ich noch Radler mitbringen oder Radler, ich weiß gar nicht, und habe auch noch zu alkoholfreiem Radler gegriffen, also so gar nichts mehr drin. Aber das haben wir dann zum Frühstück getrunken, nachdem der Kaffee leer war. Ich habe noch alkoholfreies Radler. Jetzt wird's ja gut passen. Wenn wir uns morgen schon um 10 und dann noch nach Hause fahren müssen, ist auch anstrengend. Aber so ging es ganz gut. Und zwar schon ein bisschen praktisch, dass am Montag noch Feiertag war, muss ich sagen.
Ja, total. Das hat es entspannt gemacht, dass man dann den Sonntag nicht dieses Gefühl hat, ich muss jetzt alles räumen und waschen und machen und tun.
Genau.
Und dann muss morgen ich Kinder auch früh im Bett haben. Ja. Morgen geht's wieder los, sondern da hast du dann so, okay, das kann man jetzt alles so ein bisschen verteilen und in Ruhe ausklingen lassen.
Ja, aber unsere waren, ich glaube, die lagen um 7 im Bett und waren gehackt. So schnell ging es lang nicht mehr.
Ja.
Ja.
Nee, aber war wie immer schön. Auch meine Gartennachbarn haben das gut mitgemacht. Wir haben ja auf beiden Seiten mit denen geredet. Die fanden das auch beide lustig, was wir da machen. Ja. Da war ich ja so ein bisschen kurz.
Ja, weil offiziell halt so richtig übernachten darfst du da nicht, aber
ja, sowas das, ist ja glaub, dann schon erlaubt. Ich glaube, das Bundeskleingartengesetz sagt, dass du in einem Kleingarten, der so diese ganzen Förderungen und alles da genießt von eben dem Bundeskleingartengesetz, dass du diese Hütte darf nicht zum dauerhaften Bewohnen geeignet sein. Ich glaube, gegen einmaliges Übernachten oder so hat das Bundeskleingartengesetz erstmal nichts. Du dürftest theoretisch auch in der Hütte mal pennen, wenn es drauf ankommt. Aber eben nicht, es soll kein dauerhafter Wohnsitz sein, das ist verboten. Und das ist es ja auch nicht, was wir da gemacht haben. Von daher, von der Seite waren wir, glaube ich, ungefährdet. Und da ist halt immer noch die Frage, was steht in den Satzungen von den einzelnen Vereinen drin. Ja. Und da die Satzungs-PDF auf unserer Vereins-Homepage lange Zeit in der 404 geworfen hat, ich die zwar mal ausgehändigt bekommen habe in Papierform, als ich da beigetreten bin, aber wie das so ist mit Papierformen, die man ausgehändigt bekommt, was weiß der nicht, wo dieser Zettel ist. Das muss man schon irgendwo runterladen können, sonst existiert das nicht. Und ja, habe ich da halt auch nicht reingeguckt, was da jetzt steht. Ich ging davon aus, dass das okay ist, weil ich mich glaube, jetzt erinnern zu können, dass der Vorsitzende damals irgendwie sowas gesagt hat, dass er auch schon mal mit seinen Kids da mal mit dem Zelt gepennt hat und dass sowas durchaus okay ist. Und da dachte ich einfach, ja, er wird schon passen. Und dann haben wir es einfach gemacht.
Und hat ja und keiner schief geguckt. Also
hat keiner was gesagt, genau.
Auch dann als wir da morgens so rumgegeistert sind. So, ja.
Die Leute von gegenüber, die habe ich eine Woche später oder in der Woche danach habe ich die getroffen und da kamen die an und sagten, ja, wir müssen jetzt so viel machen, wir waren ja eine Woche nicht da. Und da dachte ich mir so, okay, gut, die haben es auch nicht mitbekommen, die waren gar nicht da. Und die Nachbarn rechts und links, die fanden es super.
Ja.
Und von daher... Alles cool.
Und was wir ja eigentlich auch mit dieser Erzählung machen wollen, wie bei vielen anderen Sachen, es lohnt sich. Es macht halt einfach Spaß. Es ist toll, mit den Kindern das zu erleben. Auch die Aufregung, die damit ist, draußen zu schlafen, die Geräusche zu hören. Auch natürlich damit mit anderen Kindern. Also wie die Sechs da auch zusammen das erleben.
Zusammen. Und wie der Älteste von denen, nämlich der Große von Christoph, mit meinem kleinen Sohn, der ja der Zweitjüngste ist von der ganzen Truppe,
ja,
und die einzigen beiden Jungs in der ganzen Gruppe, wie die zwei so eine Gang sind und wie sich der deutlich ältere Sohn von Christoph, der Lucius, quasi um meinen Sohn kümmert, wie der, obwohl die vom Alters her da liegen, ich meine, der eine ist 6, der andere ist 11 oder so. Ja. Oder zu dem Zeitpunkt waren noch nicht mal 6, da waren noch 5, als das passiert ist. Und wie die so, weiß ich nicht, die kennen sich halt schon ewig. Hm. Und da spielt der 11-Jährige mit dem 5-Jährigen und
der funktioniert.
Und es funktioniert und die setzen sich zusammen in diesen Wein, in diese Ecke beim Wein. Der Lucius mit diesem Strohhut und dann sitzen sie zusammen in so einer Ecke von Weinreben umgeben, bauen sie sich einen eigenen Tisch auf, nehmen sich ihre Limos, setzen sich dahin mit dem Strohhut in der Sonne im Wein und trinken Orangina und spielen Uno. Und du denkst so, in 40 Jahren sitzen sie noch genauso da und dann ist es Weißwein und sie spielen Schach.
Ja, ja.
Ja, fantastisch.
Nee, das ist wirklich gut. Auch dass die alle, also auch die Mädels untereinander, aber auch, ich finde auch die Gesamtgruppe, also die sind halt schon irgendwie, die kennen sich alle und die spielen auch irgendwie alle miteinander. Und das finde ich.
Ja, und die fiebern alle schön auf dieses Papa-Kind-Zelt.
Oh ja.
Jetzt das dritte Jahr, nee, das vierte Jahr in Folge.
Oder sogar fünfte?
Ich glaube, zweimal beim Christoph, einmal bei dir, wenn ich mich nicht täusche, oder? Schon dreimal beim Christoph.
Vor 2 Jahren ist bei mir ausgefallen, aber davor war schon 2-mal beim Christoph.
Ja.
Also war 3-mal beim Christoph, 1-mal bei mir. Nee, ist 5. jetzt.
Ach so, siehst du, 5. genau. Also dann ist es jetzt schon eine Tradition, die schon ein bisschen was auf dem Buckel hat.
Ja.
Und für die Kinder teilweise, also gerade für meinen Sohn und für deine Kleine auch, wobei die war das erste Mal nicht dabei, ne? Beim ersten Mal warst du nur mit der Großen. Die war das erste Mal
nicht dabei.
Ja, aber jetzt dann eben für meinen...
Der Kleine war auch beim ersten Mal, glaube ich, nicht.
Doch, der war dabei.
Echt?
Ja, das weiß ich noch. Dass ich da auch echt Bedenken hatte, wie das gehen würde, aber es hat irgendwie funktioniert. Es gibt ein Foto von ihm, wie er da mit Schnuller im Zelt liegt.
Hm. Okay. Ich erinnere mich nur an, beim ersten Mal hat deine Tochter es irgendwie geschafft, sich so, also die waren nochmal extra dreckig. Da, ja. Die hat diesen Ruß irgendwie abgekriegt und das ganze Gesicht war schwarz und die Kleidung und ja, aber diesmal sahen halt alles so aus, oder? Also es, aber ich finde es grandios. Ich freue mich halt richtig, dass es so dann ist.
Ja. Ja, und wenn die so darauf hinfiebern, so dieses, wenn du dieses, wann ist Papa Kind selten? Und dann hatte ich ja, ich hatte es ja am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres erzählt, wie ich, wie der Alex Olmer da in seinem Blog, iPhoneBlog.de, diese komische Kalenderfunktion da, oder diese Kalender-App, mhm, womit man eigene Kalender machen kann, gepickt hatte. Und den hatte ich ja damals ausgedruckt. Und der hängt ja in A3-Format bei uns am Kühlschrank. Und das ist der Kalender, wo meine Kinder jetzt das ganze erste halbe Jahr, was jetzt vergangen ist, schon das Jahr quasi vor Augen sehen. Und da wird dann immer irgendwas reingemalt. Also zum Beispiel, als wir jetzt den Hund bekommen haben, hatten sie dann so, als der Termin feststand, wann wir den Hund holen, hat irgendjemand eine Pfote an den Tag gemalt, wo wir den Hund kriegen würden. Und natürlich war an dem Tag, wo das Papa-Kind-Zelten ist, war so ein kleines Zelt hingemalt, an den mit meiner Tochter oder irgendwer mit dem Kugelschreiber wird dann sich da vor den Kühlschrank gekniet und wird das in diesen Kalender gemalt. Und alle anderen Events, die schon vorher feststanden, die sind ja reingedruckt in den Kalender, auch alles mit Emojis und so. Und dieses Ding, das wird also 3-4 Mal die Woche stehen die davor und gucken, wie lang, was, welcher Tag ist heute. Und auch mein Sohn, der noch gar nicht lesen kann, deshalb die Emojis und die Zeichen, steht davor und zählt Tage ab und so und verzählt sich natürlich, wenn es irgendwie über 20 geht, aber dann zählt er nochmal, dann zählt er nochmal, wenn er dreimal das Gleiche raus hat, dann ist er stolz, dass er weiß, wie weit es weg ist. Und das war dieses Icon, mit dem Zelt, war so ein wichtiger Ankerpunkt, wo man darauf hinfiebert, ja, und diesen Kalender anguckt, wie lange ist das noch und wann findet das endlich statt.
Ja, ist wirklich toll. Ja, wer darüber nachdenkt, so, ach ja, weiß nicht, machen, lohnt sich.
Ja, genau. Und es ist dann wirklich, wenn wir dann immer sagen, ja, so Vatertag, ja, für die meisten ist es ja so ein Sauftag irgendwie. Ich finde ja dann immer den Knaller, wenn es dann Herrentag genannt wird, damit auch die Leute, die keine Kinder haben, auch was zum Saufen haben. Genau, Männertag wäre dann wenigstens ehrlich, Herren klingt noch so vornehm. Und ja, ist ja nichts dagegen zu sagen, sich mal volllaufen zu lassen. Meine Güte, macht das in
Gottes Namen. Haben wir nie gemacht.
Haut euch einen hinter den Kopf, aber dieses dann eben Vatertag zu nennen. Ich fand die Idee wirklich gut damals, zu sagen, dann lass uns was machen, und deshalb sind auch explizit die Frauen ja nicht dabei. Weil es ist halt Papa-Kind selten und nicht Papa-Mama-Kind selten.
Ja.
Und diesmal war es ja auch so, bei euch ist es ja dann immer so klar, eine Frau wohnt halt da. Die kann man ja auch nicht rausschmeißen, und das ist ja auch völlig in Ordnung so.
Man hat schon gesagt, wenn ihr das wieder bei uns macht, dann gehe ich, dann mache ich irgendwas anderes.
Okay. Ich fand's schon gut, als sie diese Sati-Spritz im Pool serviert hat letztes Jahr.
Das war schon gut.
Das war schon gut, also es hat auch
alles Vorteile. Aber das kriegt man auch selber hin, glaube ich.
Ja, das stimmt. Und diesmal war es auch so, meine Frau hat sich auch rausgehalten aus der Nummer, die hat halt den Hund
gehütet. Die hat am nächsten Tag nur den Hund gebracht.
Oh. Ja, genau, nächsten Tag ist sie dann morgens nach dem Frühstück mal mit dem Hündi vorbeigekommen, damit ihr den auch noch seht. Mhm. Genau, aber ansonsten hat sich sowohl der Hund als auch meine Frau da rausgehalten. Und es, ja, okay, gut funktioniert.
Super, perfekt.
Ja.
Passend dazu, wir haben einen Kommentar gekriegt. Jetzt finde ich ihn natürlich gerade nicht. Hast du den zufällig offen?
Ich habe ihn offen, ja.
Ja.
Er ist von einem Max.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wer das exakt ist, aber ich habe die E-Mail-Adresse gelesen. Ich weiß nicht, ob sie mir was gesagt hat. Ich habe schon wieder vergessen. Im Frontend sieht man natürlich nur den Namen.
Nee, ist ein Zufallsmail
von. Ach so, so eine Random-Adresse. Genau, es war so eine Random-E-Mail-Adresse von Apple, genau. Genau, also Max hat geschrieben, dass wir mal irgendwann über Kühlboxen gesprochen haben und ob wir da mal ein Update geben können, wie der aktuelle Stand ist und ob es eine Empfehlung gibt.
Ich hätte auch eine Frage an dich, Thema ja. Kühlboxen.
Ja.
Wir haben auch gerade darüber diskutiert, ob wir uns nicht mal so eine ähnliche kaufen. Bei uns war eben die Idee, die unten an den Pool irgendwie zu stellen, dass wir da auch kalte Getränke haben. Sprich, ja aber quasi gleiche Frage.
Ja, ich habe dann auch im Blog direkt in den Kommentaren geantwortet. Ich kann jetzt meine Kühlbox nicht so uneingeschränkt empfehlen, aber ich kann diese Art von Kühlbox empfehlen. Und jeder muss da, glaube ich, so ein bisschen selber die Bewertungen querlesen und gucken, in welches chinesische Loch er sich da stürzen möchte. Das grundsätzliche Konzept Kompressor-Kühlbox mit 12 Volt Anschluss und optionalem 220 Volt Netzteil, was da meistens auch mitgeliefert wird, sodass man das also so oder so betreiben kann, im Auto am Zigarettenanzünder oder an der Powerstation oder halt am 220 Volt Steckerle mit so einem Netzteil, was da dabei ist. Kann ich grundsätzlich empfehlen. Wichtig ist der Punkt, dass es eine Kompressorkühlbox ist. Kauft nicht diese komischen Dinger mit diesen Peltier-Elementen, wo so ein schnarrender Ventilator über so ein komisches Alugerippe pustet und irgendwo ist so ein Peltier-Element, das dann eine Seite heiß, eine Seite kalt macht. Die können nämlich nur so, weiß ich nicht, 15, 20 Grad unter Umgebungstemperatur kühlen. Und das reicht halt im...
Das gibt schon ein warmes Getränk morgens.
Ja, das reicht dann halt im Sommer auch nicht mal für eine reguläre Kühlschranktemperatur, dass dir dann der Joghurt nicht umkippt. Und noch dazu verbrauchen die, glaube ich, auch mehr Strom, wenn ich nicht fehlinformiert bin. Also eine Kompressorkühlbox ist so dieselbe Technik wie der Kühlschrank zu Hause. Und die kriegen den Inhalt kalt, egal was da, also ich meine, also klar, wenn du sie in die strahlende Sonne stellst, wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, keine Ahnung, vor allem, wenn sie schwarz ist, aber in einem Autokofferraum kriegen die das hin, dass der Innenraum gefroren bleibt, wenn du das möchtest. Und das
ja, wenn das Auto nicht auf 60 Grad hochheizt, sondern du da auch da die Klimaanlage laufen lässt, weil du eh gerade irgendwo hinfährst.
Ja, genau, aber selbst wenn du es irgendwo parkst, passt es auch. Wenn es jetzt nicht, gut, ich habe ein Auto mit einem weißen Dach, ihr auch, ist vielleicht nicht ganz so extrem, wie wenn du es, wenn du jetzt ein schwarzes Auto hättest und es irgendwie wirklich in die gleißende Sonne parkst für 8 Stunden.
Ja, das ist ja noch was anderes.
Das habe ich nicht ausprobiert, aber.
Genau, du hast halt, und das finde ich auch so charmant, du hast halt einen Teil du hast zwei Teile und du kannst beide steuern, wie du willst. Also du kannst beide kühlen, beide gefrieren oder 1:1 so machen.
Genau, du kannst theoretisch auch beide heizen. Also das geht angeblich auch, das habe ich aber noch nie benutzt. Also du kannst bis plus 20 Grad auch drehen. Weiß nicht, was dann passiert, ob der dann wirklich heizt oder ob das einfach nur dann nicht kühlt. Das weiß ich nicht. Aber
so, plus 20 Grad lohnt sich halt auch nicht, um einen warmen Döner nach Hause zu fahren.
Ist völliger Blödsinn. Aber wie gesagt, theoretisch geht das. Ja. Das Ding hat so einen Bluetooth-Schnittstelle, das heißt, du hast da auch eine App für, die ist ziemlich rudimentär, aber das ist manchmal ganz lustig, wenn du irgendwie auf dem Fahrersitz sitzt und die läuft hinten und dann denkst du dir, habe ich das eine auf Tiefkühl oder habe ich es noch auf Kühlschrank? Scheiße. Und dann holst du das Handy aus der Tasche und musst nicht aussteigen und nach hinten gehen. Dann kannst du so
mit cool,
Bluetooth durchs Auto quasi nach hinten und kannst dann gucken, auf was ist das andere Fach eingestellt. Und wenn sich dann wirklich rausstellt, es ist noch auf 6 Grad und nicht auf minus 18, dann stellst du es halt vom Handy aus um. Am Anfang habe ich gedacht, totaler Bullshit brauche ich nicht. Aber mittlerweile muss ich sagen, hin und wieder ergibt sich die Situation, wo das praktisch ist, es aus der Ferne machen zu können. Aber ansonsten kannst du das auch alles an dem Display, an dem Gerät machen und da sind diese Dinger auch alle gleich, von daher würde ich jetzt auch kein konkretes Modell empfehlen. Ich habe auch gesehen, dass ganz viele Kühlboxen von vermeintlich unterschiedlichen Herstellern oder vermeintlich unterschiedlichen Brands, das ist ja alles so White Label China-Ware, die haben dann dasselbe Display und dasselbe komische Modul und da gehört dann auch immer dieselbe App dazu. Also das ist dann irgendwie eine so eine Kontrolleinheit und eine so eine App verkauft halt irgendeinen Hersteller und die Leute spaxen dann nur noch eine passend geformte und passend farbige Kühlbox drumherum. Es gibt die auch von diesen Campinghändlern, also hier zum Beispiel Fritz Berger und so, die haben auch eigene Boxen, die auch preislich attraktiv mit denen China-Boxen aus AliExpress oder aus Amazon-Land mithalten können. Und dann gibt's natürlich aber noch die, sagen wir mal, die Markenprodukte von Dometic oder sowas. Die sind aber auch preislich eine ganze Ecke dann woanders.
Genau, es ist halt die Frage, ob die wirklich was anderes sind oder ob die einfach nur eine hübschere Box zum Umgebasteln.
Ja, oder wahrscheinlich auch mehr QA, würde ich mal vermuten, weil, also das ist jetzt der Grund, warum ich meine jetzt nicht so einfach empfehle oder jetzt nicht irgendwie den Link da reinknall oder vielleicht knall ich den Link in die Shownotes, aber eben nehmt es mit einem Grain of Salt, guckt euch selbst um, nehmt den Link vielleicht als Startpunkt für eine Recherche und immer gerne unsere Amazon-Links klicken, weil Affiliate-Link und so, sind wir dankbar, aber um jetzt nochmal die Frage, warum nicht die? Meine hat halt irgendwie, entweder ist es ein Montagsmodell oder irgendwas anderes ist da komisch. Jedenfalls, wenn man die einschaltet, speziell am 220 Volt Netzteil, dann macht irgendein Elko oder irgendwas da in diesem Ding, macht so ein ganz hochfrequentes Pfeifen, dass du das Ding als Marderschreck benutzen kannst. Das hört irgendwann auf, wenn das Teil so ein bisschen das die übelste Leistungsziehphase hinter sich hat und das innen drin endlich kalt ist, dann hört es auf und der Lüfter schnarrt so komisch, aber auch immer nur am Anfang. Ich weiß nicht, ob der warm werden muss oder ob das irgendwie, ob die Drehzahl dann irgendwann ändert oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber der macht manchmal so ein komisches Schnarren und dann irgendwann ist es auch weg. Das hört dann auch irgendwann auf, wenn sie länger läuft.
Okay.
Und das sind Sachen so unmittelbar, wenn du sie auspackst, zu Hause in einem ruhigen Raum aufstellst und anschließt, denkst du erstmal, was für eine Scheiße, was habe ich da gekauft? Wenn du es dann schlussendlich ins Auto stellst und damit fährst auf der Autobahn,
und da hörst du es ja eh nicht mehr.
Wenn da hinten im Kofferraum irgendwas schnarrt, das hörst du nicht. Das hören die Kinder auf der Rücksitzbank auch nicht. Hat sich noch nie jemand irgendwie beklagt über irgendein Geräusch, weil es am Ende dann auch egal ist. Klar, jetzt dann in Zukunft sitzt der Hund da möglicherweise daneben. Wie der das findet, werden wir dann sehen. Aber vielleicht,
oder wenn der Hund da drin ist. Zelt nimmst oder so, kann schon unangenehm sein, wahrscheinlich.
Ja, meine Frau hat diesmal, die ist mit einer Freundin mit so einem VW-Bus mit Klappdach, sind die campen gefahren und haben dann natürlich in diesem VW-Bus gepennt und hatten diese Box dabei. Und die haben dann aber auch gesagt, wir haben die einfach sowieso aus Platzgründen einfach neben das Auto gestellt, draußen stehen lassen.
Genau, wenn es dann nicht regnet, ist ja auch egal.
Dann natürlich, die hatten ja eine Markise und alles draußen, einfach draußen unter die Markise gestellt. Und gut, ist klar, wenn dann der Sturm kommt, du fährst die Markise ein und dann steht das Ding da im Regen, das wäre wahrscheinlich nicht so schlau.
Aber wenn es richtig stürmt, so laut ist das Ding dann wahrscheinlich auch wieder nicht.
Das ist der nächste Punkt, genau. Und vor allen Dingen, dann ist es ja auch nicht heiß, wenn es stürmt, meistens. Dann brauchst du es vielleicht auch gar nicht. Genau, diese beiden Fächer kann man getrennt regeln. Es gibt die natürlich aber auch kleiner mit nur einem Fach, aber das ist schon geil, das getrennt zu haben. Also auch wenn ich jetzt manchmal so einfach zum Einkaufen fahre und irgendwie dann bin ich, weiß ich nicht, dann fährst du als erstes zum Rewe und kaufst dann entgegen dessen, was auf dem Einkaufszettel stand, doch irgendwas Tiefgefrorenes. Und dann stehst du am Auto. Eis mit
versehentlich.
Ja, und nimmst so ein Eis mit versehentlich oder irgendwas anderes oder das war irgendwas im Angebot, wo du denkst, ah ja, das nehme ich doch noch mit und dann stehst du am Auto und denkst, ja, scheiße, ist tiefgekühlt, ich wollte aber noch zum Aldi und ich wollte noch zum Getränkehändler und ich wollte noch kurz in den Laden und draußen hat es 28 Grad, so das, okay, da mache ich die Kühlbox an, weil die steht einfach eh immer in meinem Kofferraum rum, meistens ist sie natürlich einfach nicht eingesteckt, aber sie steht da rum und dann machst du die halt an und 15 Minuten später oder 20 ist das Ding tiefgefroren und das ist eh die Zeit, die ich jetzt ja mit diesem tiefgefrorenen Produkt sowieso gebraucht hätte, um nach Hause zu fahren. Also das da ist ja dann auch egal.
Passiert dann nicht so viel, genau.
Genau, und dann ist das Ding halt wieder kalt und dann ist es total entspannt und dann bin ich halt noch in dem anderen Ding und auch ja, völlig ist der Decathlon auf der anderen Straßenseite. Ja, kostet mich ja nichts, dann gehe ich jetzt da noch einen Decathlon, das wird ja nicht schlecht. Das und dann ist es total entspannt, so, ja. Klar, man kann das nach Hause fahren, kann es ausladen oder man kann vorher drüber nachdenken und die Einkaufsrunde andersrum machen, dass der Rewe das Letzte ist, wo man am Ende hinfährt. Aber wenn man das Teil eh schon hat, es plötzlich tauchen so diese Use Cases auf, wo du denkst, oh ja, ist eigentlich auch ganz geil. Oder jetzt eben im Garten hatten wir jetzt den Fall Papa-Kind-Zelten. Wir kamen da an, hatten alle alles mitgebracht. Ich habe im Garten den Kühlschrank in der Gartenhütte. Und ich mache den Kühlschrank auf,
hau mein ganzes... Aber nur so ganz klein, in Anführungsstrichen.
Naja, komm, das ist ein ganz normaler Kühlschrank.
Ja, ich weiß, wollte ich doch sagen.
Ja.
Und wir haben halt einfach so viel zu fressen dabei gehabt.
Genau, und dann war das ganze Bier da drin und dann war das ganze Grillzeug da drin. Und dann kamst du plötzlich mit deinen riesigen Schüsseln voller Wassermelone und weiß nicht was alles noch. Und noch mehr Bier und Salate und was alles. Und plötzlich guckten wir diesen Kühlschrank an und dann gucktest du mich so an und meintest, hast du nicht diese Kühlbox? Ich dachte, du hast diese Kühlbox. So, ja, okay, ich setze mich kurz aufs Fahrrad und gehe diese Kühlbox holen, die ist im Kofferraum. Ich kurz zum Auto geradelt, habe die Kühlbox ins Lastenrad geschmissen, habe sie wieder in den Garten zurückgeradelt und siehe da, dann passte das auf einmal alles.
Ja. Ja. Und genau, als ich das erzählt habe, hatten wir halt dann zu Hause überlegt, so, ja, eigentlich wäre schon cool, so eine Kühlbox fürs Auto generell zu haben und aber auch dann zum Beispiel unten am Pool stehen zu haben, um da einfach kalte Getränke zu haben. Also wenn dieser Pool irgendwann mal wieder richtig funktioniert. Im Moment ist es einfach ein großer Matschhaufen.
Oh nein. Ich denke, er wird abgedichtet. Ist er nicht deshalb ein Matschhaufen?
Ja, er ist dicht und die Folie ist auch drin, aber drumherum ist alles noch Matsch und...
Ah, naja, es hat ja doch sehr viel geregnet. Das wird jetzt gerade nicht besser.
Ja, genau. Und ja, irgendwann muss das wieder hübsch gemacht werden und... Ich fürchte, das bleibt an uns hängen.
Tja, ja. Das ist tragisch.
Ja, wenn du irgendwie
aber
nach der Hälfte der Bauzeit schon das Budget anderthalbfach ausgegeben hast, ist immer scheiße.
Das ist wahr, ja.
Ja, aber es hätte uns halt auch nichts geholfen, wenn wir das nicht abgedichtet hätten von außen und dann das Wasser dir die Folie hochdrückt.
Ja, absolut nicht.
Es sind 50 Zentimeter Wasser drin und ich bin sehr, sehr gefährdet, da jetzt mal reinzufallen versehentlich. Ich habe schon einfach Bock, in das Ding reinzugehen. Es ist einfach so schön da.
Ja, ja. Das glaube ich dir.
Hat wahrscheinlich 12 Grad oder so, aber kann man ja machen. Ja, so, wo waren wir? Kühlbox, genau.
Ich glaube, damit waren wir durch. Also kaufen Sie sich eine Kompressor-Kühlbox. Klicken Sie dafür den Link in dieser Sendungsbeschreibung und recherchieren Sie dann von dort aus selbst weiter. Das wäre meine Empfehlung.
Okay, sehr gut. Wie geht's weiter? Ach!
Ja, wir haben da neulich so eine Überraschung aus dem BeReal rausgezogen.
Ja, zack, hat jemand geheiratet.
Einfach so.
Und eine Woche später gefühlt oder in der nächsten Sendung sehen wir die nächsten Hochzeitsfotos. Mhm. Herzlich Glückwunsch. Du musst reden.
Ich habe gerade Whisky im Mund. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Hörer Karel hat offensichtlich geheiratet am anderen Ende der Welt. Und ja, wir haben das gesehen und deshalb wollten wir es einfach jetzt hier mal Glückwünsche rüberwerfen.
Ja, grandios.
Fantastisch.
Ja, Christoph hat sich gefreut. Na, das erzählen wir lieber nicht. Da müsst ihr auf BeReal mit uns kommen. Ja. Ja, sehr schick sahen die beiden aus.
Absolut.
Ja. Auch so ein cooles, cool, ich fand das Bild, das BeReal-Bild so cool, so im Auto hinten drin, so gemütlich sitzend, halb loungend. Ja, cooles BeReal-Hochzeitsfoto.
Ja, sehr schön. Genau. Und damit sind wir quasi dann schon bei den Standardthemen dieser Woche.
Ich hätte noch ein kleines Einwurf-Thema.
Ja, werf mal.
Hat indirekt auch mit Gratulieren zu tun. Ich wollte dir noch ganz kurz von unserem Krokodil-Kindergeburtstag erzählen.
Ach ja, da waren ja auch fantastische Bilder auf BeReal. Da war so eine, war diese Hüpfburg in eurem Garten oder wo war
die? Die war bei uns im Garten.
Geil.
Wir haben irgendwie gedacht so, Hüpfburg wäre schon geil, oder? Und dann haben wir eine Krokodil-Hüpfburg irgendwie entdeckt, die man vier Dörfer weiter leihen kann. Und haben unsere kleine Tochter, die jetzt 5 geworden ist, überredet, ob sie nicht einen Krokodil-Geburtstag machen wollte und haben es hingekriegt und dann gab es eine Krokodileinladung und es war alles krokodilmäßig. Redest du im Hintergrund oder bist du noch da? Jetzt ist er weg. Jedenfalls.
Ich sag dir das, ich habe mich gerade schon geschaltet, sorry.
Ach so.
Ich glaube, meine Kinder sind immer noch wach. Ich weiß nicht genau, was meine Frau da draußen, also vielleicht sind diese Erdbeer-Kiris final gewesen und die Kinder machen jetzt, was sie wollen, oder ich habe keine Ahnung, was da los ist.
Die sitzen singend auf dem Balkon und die Kinder haben sie ausgesperrt und gucken jetzt in Ruhe fern.
Hier tanzen die Mäuse, du denkst, ja.
Naja, gut. Ja, genau, also gab's Krokodil-Geburtstag und dann haben wir die Kinder in der Kita abgeholt. Also wir haben halt dafür gesorgt, dass sie das nicht wusste mit der Hüpfburg und sie auch nicht mitgekriegt hat, dass wir die geholt haben. Ich habe die am Tag vorher geholt. Es war die ganze Zeit Regen und so. Es war irgendwie mit dem Wetter alles so ein bisschen unsicher. Und wenn es richtig regnet, darf man die halt nicht aufbauen, weil die sonst, diese Nähte sind nicht dicht und dann geht das Wasser in die Hüpfburg und dann müssen die irgendwie 3 Tage in der Sonne durchpusten lassen, damit die wieder sauber ist. Und wir hatten halt einfach mega Glück. Wir haben die mittags um 12 oder so, haben wir die aus dem Auto dann rausgezerrt. 90 Kilo, weißt du, vom Parkplatz vorne einmal nach hinten im Garten zu.
Oh, 90, ist auch schon hart. Ne?
Ja, genau. Man kann die rollen, also da ist so eine Schutzhülle drumherum, dann kann man die rollen und ein bisschen ziehen und dann haben wir die da aufgebaut, haben sie dann wieder also einmal aufgebaut, aufblasen lassen, einmal kurz Probe hüpfen, dann wieder zusammenfalten, Plane drüber, dass falls es irgendwie nochmal schüttet, dass sie trocken bleibt. Und dann haben wir die Kinder abgeholt, dann haben wir hier Muffins gegessen auf dem Spielplatz und haben ein bisschen was über Krokodile gelernt und sind dann Mini-Schnitzeljagd. Ich wollte ja auch gar nicht die so lange da rumscheuchen, weil wir wollten ja, dass die auch die Zeit zum Hüpfen haben. Mhm. Und am Schluss sind sie halt bei uns in der Garage angekommen und mussten da dann nochmal so eine Schatzkiste öffnen und dann hat jedes Kind ein Krokodil gekriegt, was in den Wochen davor aus meinem 3D-Drucker rausgefallen ist. Und dann haben wir denen gesagt, so, und jetzt geht mal in den Garten und bringt der Mama, also die Aufgabe war halt, dass das dass sie, die Krokodilmama hat gesagt, hier, meine Kinder sind ausgebüxt, fang die bitte mal wieder ein für mich. Und dann haben wir gesagt, ja, die ist im Garten, bringt der Krokodilmama mal ihre Kinder. Und dann gehen die halt nach hinten in den Garten und dann steht da halt diese 3-4 Meter hohe, 3,5-4 Meter breite Hüpfburg.
Geil.
Mit dem Krokodilmaul eben nach oben guckend. Und dann, und dann alle rein und gehüpft. Und ja, es war sehr wild und die hatten echt einen großen Spaß und also hat sich sehr gelohnt. Und ja, wir haben, wir haben 120 Euro bezahlt für einen Tag Hüpfburglein.
Völlig fein.
Fand ich jetzt auch ein fairer Kurs. Das sind auch irgendwie Privatleute, die das irgendwie als Gewerbe angemeldet, aber aus ihrer Garage machen. Also wir sind da hingekommen und die haben halt auch 2 Kinder, 3 und 5. Und die kommen dann auch mit zu der Garage und dann heben wir da die Hüpfburg und das Gebläse und so ein ins Auto rein. Und ja, das ist lässt sich, glaube ich, auch in einem normalen, also ein bisschen größeren PKW, wenn du da hinten die Rückbank umlegst, kriegst du so ein Ding da auch rein.
Hm.
Und es macht halt echt sau Spaß. Also auch als Erwachsener, ich musste dann auch am Schluss dann auch nochmal kurz rein. Und das Beste war, sag ich dir, ein Papa ist noch etwas länger geblieben und hat beim Abhauen geholfen. Das war echt die Rettung.
Schon gut, ja.
Ja, und der hat es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal so eine Hüpfburg irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie. Und gemeint, ja, nee, hatten wir früher in Hamburg auch und warte mal, das machen wir so und so und so. Und dann haben wir das zusammen, während meine Frau die Kinder, beziehungsweise seinen Sohn und unsere Mädels drinnen bespaßt hat. Die konnten ja noch gar nicht ins Bett gehen. Nee. Da war es dann auch ein bisschen später mit ins Bett gehen, aber sonst war halt, ja, waren schon ziemlich erschöpft und sehr glücklich und ja.
Ja, cool.
Und diese Überraschung, sie wussten halt nichts. Also sie das wusste,
ist echt geil, wenn das funktioniert.
Sie wusste, mega dass es eine gut. Überraschung gibt, die aber bei Regen ausfallen muss. Das hat mir erzählt, weil bei Regen wäre halt irgendwie alles anders geworden. Wir hatten nicht so einen richtigen Plan B, aber da hätten wir halt mehr gebastelt und wären halt irgendwie, wenn es nicht ganz durchgeschüttet hätte, hätten wir halt die Schnitzeljagd gemacht und bei meinem Vater im Garten steht noch das Trampolin, dann wären wir ein bisschen aufs Trampolin gegangen und so, aber es wäre halt nicht so cool gewesen wie eine Hüpfburg, wo man dann auch rausrutschen kann und ja. Nee, also sehr lustig.
Ja, absolut. Dann schiebe ich auch noch kurz ein. Ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe. Ich glaube aber nicht, weil die Sendung auch noch nicht stattgefunden hat seitdem. Ich hatte ja auch um Be Real, was hatte ich geschrieben? Vorhof zur Hölle, Kindergeburtstag im Indoor-Spielplatz.
Ah.
Oder hatte ich das schon erzählt? Nee.
Nee, ich glaube nicht.
Genau, mein Sohn hatte ja auch Geburtstag vor kurzem, oder ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber seine Geburtstagsparty, wo dann seine ganzen Kumpels einladen konnte da und seine Freundin, die war ein bisschen später, die fand dann irgendwie, ich glaube, 2 Wochen später ungefähr statt.
Mhm.
Und das hing halt auch damit zusammen, dass wir irgendwie einen geeigneten Wochentag brauchten, wo wir diesen Indoor-Spielplatz da uns da einmieten können.
Mhm.
Weil er sich das gewünscht hatte, da war er jetzt schon ein paar Mal auf Geburtstagen eingeladen, die dort stattfanden. Und jetzt wollte er seinen eigenen Geburtstag auch da feiern und dann, ja, meine Frau hat quasi gleich gesagt, so, nee, ich passe auf den Hund auf, der darf ja da nicht mit rein, ich bin dann mit dem Hund zu Hause.
Oh, und, wie gemein. Boah, wie gemein.
Nee, weil sie auch sagt, sie hält das da drin nicht aus vom Lärmpegel her. Ist so ein bisschen, was so Geräuschkulisse angeht, da so ein bisschen ADHS-mäßig drauf. Und kriegt es nicht so gefiltert, wie das vielleicht mir gelingt, der ich eher neurotypisch bin, was das angeht. Und ja, dann habe ich halt auch gedacht, so, okay, es wird schrecklich. Dann hatte sich eine andere Mutter angeboten, hat gesagt, ah du, kein Thema, ich bleib mit da. Dann dachte ich schon, okay, danke, du bist meine Rettung. Und dann musste die sich kurzfristig operieren lassen und hatte an dem Tag den OP-Termin. Die war dann halt aus verständlichen Gründen nicht da.
Mhm.
Und dann hatte ich halt 8 Kids, meine beiden plus 6 andere, und ja, diesen gemieteten Tisch dort mit den entsprechenden, da gibt's dann Getränke und Essen und so weiter, ist dann alles inklusive. Du darfst auch kein Essen mitbringen, das heißt also auch jetzt die Vorbereitungs das ist ganz angenehm. Die Vorbereitung deinerseits hält sich sehr in Grenzen. Also du kannst einen Kuchen mitbringen oder halt irgendwie, weiß ich, Muffins für alle oder sowas. Also du darfst sozusagen den Geburtstagskuchen, den darfst du selbst mitbringen. Aber ansonsten ist das halt so, ja, Verzehr ist halt von dort zu bestellen und zu kaufen.
Ja, fair enough,
genau. Und ansonsten ist es halt so, der Tisch ist vorbereitet, Teller, Tassen, das ist alles wird von denen da alles hingestellt, auch so ein bisschen Luftschlange und so ein Kram ist da schon auf dem Tisch, also du musst da jetzt dekomäßig nichts mehr reißen. Du kannst natürlich dann so diese Tütchen, die man den Kids am Ende mitgibt, klar, das muss irgendwie vorbereitet sein, das musst du mitbringen, und vielleicht einen dicken Geldbeutel, damit du da noch irgendwie nachkaufen kannst. Essen kannst du schon vorab bestellen und dann muss eigentlich nur noch aufpassen, dass keiner stirbt und keiner verloren geht. Und damit hast du aber schon genug zu tun, weil natürlich verstreuen sich diese 8 Kinder gleich in alle Himmelsrichtungen und sind dann irgendwie nicht mehr gesehen. Und da muss ich sagen, war das durchaus clever, dass wir das vorher beobachtet hatten, dass das unter der Woche relativ leer ist. Und natürlich ist es super wetterabhängig, ob Leute einen Indoor-Spielplatz aufsuchen oder lieber draußen was machen. Mhm. Und wir hatten halt Glück, dass es an dem Tag ziemlich heiß wurde, dass wir aber einen 14-Uhr-Slot gebucht hatten, wo die Halle noch nicht so krass aufgeheizt ist, wie wenn du jetzt wahrscheinlich den 17-Uhr-Slot nimmst. Wenn da schon die Sonne nochmal 3 Stunden mehr drauf gebraten hat. Insofern, es ging, und auch die Tage davor, es war gerade so am Anfang dieser Heißperiode und noch nicht so, dass jetzt schon seit 6 Tagen oder seit 20 Tagen es bullenheiß ist, sondern es war so, es wurde gerade heiß. Es war so einer der ersten Tage, wo es so heiß wurde. Und demzufolge war die Halle selbst noch nicht so in so einer glühenden Aufheizung. Aber draußen war es heiß genug, dass die anderen Leute sich denken, ach, Indoor-Spielplatz heute, lass uns lieber draußen was machen, so, ja. Das heißt, wir waren unter der Woche und schönes Wetter, waren wir eigentlich nur mit den anderen gebuchten Kindergeburtstagen, die halt auch diesen Termin schon Wochen vorher gebucht hatten an den anderen Tischen. Die waren da, aber sonst war halt kaum jemand da. Und das war ganz angenehm, weil dadurch hielt sich der Lärmpegel in Grenzen und dadurch hielt sich dieses schreiige Durcheinander in Grenzen, weil halt einfach zu wenig Kinder dafür da waren. Und ein Vater von einem anderen Jungen ist dann spontan da geblieben. Der Junge hat so ein bisschen gesundheitliche Challenges und die Eltern haben da immer, glaube ich, lieber gerne, dass sie da selber mit dabei sind. Finde ich auch völlig fair. Also ich wäre, glaube ich, auch überfordert gewesen, wenn ihm irgendwas komisch gewesen wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr Panik gehabt, als nötig gewesen wäre. Insofern fand ich es cool, dass er da geblieben ist. Und dann hast du natürlich einfach nochmal einen zweiten Erwachsenen, wo du halt einfach, selbst wenn der gar nichts macht, selbst wenn er einfach nur, du hast dann lauter so Situationen, dann kommt ein Kind an, Robert, ich muss mal auf Toilette, wo ist die Toilette, kannst du mitkommen? Und dann hast du irgendeinen kleinen Zwergen, gehst mit dem auf Toilette und dann braucht der eine mittlere Ewigkeit in dieser Kabine. Und in der Zwischenzeit denkst du dir, da draußen laufen 7 andere rum. Wenn mich jetzt von denen einer sucht, die wissen ja gar nicht, wo ich bin. Ich bin einfach nur weg, ja, an dem Tisch, wo normalerweise sozusagen die Homebase ist. Da ist dann keiner. Aber in dem Fall war es ja nicht so, sondern da war halt dann dieser andere Vater. Einmal war es dann so, dass ich gerade mit einem Kind auf dem Klo war und dann kam der andere Vater mit einem anderen Kind rein und die mussten auch aufs Klo sein. Dann habe ich gesagt so, okay, übernehme ich, geh mal wieder zurück zum Tisch, damit da irgendwer ansprechbar ist. Meistens ist ja dann nix, aber du willst halt auch nicht, dass sich einer irgendwie wehtut, irgendwo vom Klettergerüst runterkommt, aua, 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 kommt zum Tisch und dann ist da niemand.
Genau, wenn dann jemand da ist, der kurz sagt, ja, alles klar, ich guck mal drüber und ist gar nicht so schlimm oder ist ja, schlimm genau. Oder was auch immer, ja, das reicht absolut. Ja schon.
Genau. Ja, und dann hast du zwischendurch so Momente, wo du denkst, so dieses eine Kind, hat den einer gesehen seit einer halben Stunde oder so? So, okay, sowieso ist weg. Wo ist der? Dann fragst du so alle Kinder, die du so triffst, hast du den gesehen? Nee, weiß ich nicht. Ja, der war vorhin da vorne. Ich so, da komme ich gerade her, da ist er nicht. Dann läufst du da so rum und rum und rum und rum. Und wenn du das zweite Mal das Gefühl hast, ich bin jetzt überall gewesen, das ist der Moment, wenn du so ein bisschen so die Hitze in dir aufsteigt und denkst, es kann jetzt nicht sein, dass dieses Kind weg ist. Wo ist der? Steckt der Kopf über einem Kloschüssel drin oder irgendwas? Und dann irgendwann an irgendeiner Stelle, wo du das Gefühl hast, da bin ich doch schon zweimal vorbeigelaufen. Da sitzt der und puddelt im Boden irgendwas rum, völlig Gedanken verloren, happy mit sich und der Welt und dann so, alles klar bei dir? Ja, ja, okay. Du gibst jetzt übrigens Muffins und sehr sehr entspannt am Ende doch. Also auch wenn ich dieses Be Real abgeschickt habe am Anfang, irgendwie hier Vorhof zur Hölle und so, weil ich da wirklich dachte, so, das ist so ein Raum, wo du mit vielen anderen Kindern, die völlig auf Adrenalin sind, für Stunden eingesperrt bist und die schreien dir die Ohren ab. Mhm. Aber im Endeffekt ist es halt gleichzeitig auch eine Art, den Kindergeburtstag zu feiern, ohne die ganze Zeit den Entertainer spielen zu müssen. Ich habe halt kein Topfschlagen veranstaltet und ich habe kein, guck mal hier, wir müssen jetzt eine Schnitzeljagd machen.
Keine Schnitzeljagd, genau.
Und oh, ihr seid schon zu alt für Schnitzeljagd und irgendwie funktionieren die ganzen Sachen, die ich geplant habe, gar nicht, weil ihr euch gar nicht dafür interessiert, weil ihr doch lieber irgendwas anderes macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, zwei Kinder wollen jetzt die Schnitzeljagd weitermachen und die anderen haben schon längst abgeschaltet und sind geistig ganz woanders und ich bin hier der Zampano, der hier irgendwie versucht, das alles zusammenzuhalten und irgendwie, ich möchte bitte jetzt gerade einfach gar nicht mehr hier sein. So ging es mir auf manchen Kindergeburtstagen, vor allen Dingen, wenn er so ein bisschen so eine Altersspreizung drin ist in der Gästeliste. Und hier ist es einfach so, Tür auf, Kinder rein. Ja, wir machen dann das mit den wo seid ihr? Alle weg? Okay, ja, dann, also gut, ich verteile dann mal die Muffins hier auf diesem Tisch und ihr werdet die schon finden, wenn ihr wiederkommt.
Oder ich esse sie halt, was soll's.
Genau. Und dann ist ratzfatz sind die drei irgendwas Stunden, die das da angesetzt war, runter und irgendwann kommen dann noch diese Pommes und der ganze Kram, was du da vorbestellt hast, hätte ich mir auch sparen können. Hat keiner gegessen. Also haben sie so ein bisschen dran rumgenagt und dann sind sie gleich wieder auf die Geräte und weg waren sie. Dann, ich glaube, die meisten Pommes habe ich gegessen.
Ja, aber besser so als andersrum.
Ja, total. Und dann kommen die Eltern schon irgendwie wieder und holen die Kids wieder ab. Die Kids sind total happy, dann kriegt da noch jeder sein Tütchen. Und so horrormäßig, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, so ich muss diesen Kinder aus Geburtstag alleine betreuen, so furchtbar. Ja, was kannst du dir Nervigeres ausmalen? Also in meiner Fantasie war das nicht so das, wo ich so richtig Lust drauf hatte. Und dann war das entspannt. Das war richtig entspannt, muss ich sagen. Und das hätte ich. Ich habe das vorher schon Leute sagen hören, ich habe es ihnen aber nicht geglaubt und jetzt bin ich auch selbst einer von denen, der das sagt.
Mhm. Ja. Das war beim Abholen war bei uns halt cool, weil die Eltern natürlich auch nicht wussten, was es da geben wird. Mhm. Und dann kommen die halt bei uns so, also wir haben vorher gesagt, so ja, geht einfach ums Haus, kommt in den Garten, weil klingeln hören wir dann eh nicht. Und dann kommen die halt raus und dann so, oh, das ist ja cool. Und die eine Mutter so, als dann ein bisschen weniger Kinder, kann ich auch mal? Ich so, klar, du willst doch, oder? Ja. Zack rein, ist sofort auch rumgehüpft. Mama!
Ja. Und danach so die anonymen Droh-E-Mails. Was habt ihr für Standards gesetzt jetzt in dieser Kindergartengruppe? Das können wir doch nicht halten, das ist doch scheiße. Hört dann aber damit auf. Tja. Nee, das wollte ich auch noch, wenn du hier Geburtstage einschiebst, schiebe ich auch noch Geburtstage ein.
Ja, sehr gut. Also, Kindergeburtstage. Und
dann dazu. Bleiben wir jetzt einfach beim Thema Papa.
Oh ja, oh. Was Dad-Jokes der Woche. Ja,
ich habe den Dad-Joke der Woche.
Bitte, ich bitte.
Welchen nehmen wir denn mal? Wie nennt man, das ist so ein, hier einer für dich. Wie nennt man eine Gruppe aus 8 Hobbits? Nee, kommst du nicht drauf? Nee. Ist ein Hobbit, ist doch ganz klar.
Oh, ach, natürlich. Oh. Ich habe diese Figuren und nicht das Wort gedacht.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich zu dir vorher sage, ist was für dich so ein IT-Witz, und dann dachte ich, nee, that gives it away, das kann ich nicht machen.
Das ist zu viel, ja? Nee, ist auch schon genau richtig. Ja.
Was ist das angsteinflößendste Wort in der Nuklearphysik? Ups.
Oh, ja.
Frau Nachti hat einen gesandt, den muss man so auf halb, also muss ich am Ende so ein bisschen Englisch machen, weil der geht nicht so ganz auf Deutsch, aber wir versuchen das mal. Warum lieben Programmierer am Rechner den Dark Mode? Weil Light Mode, Light zu viele Bugs anzieht.
Ja, okay, wo wir heute Informatikerwitze machen.
Ja, das ist gut.
Ja, sehr gut.
Ja, also die Liste hat sich wieder gefüllt, das ist ganz gut. Den Frau Nacht, die eingesendet hat, den habe ich jetzt zwar schon eine ganze Zeit lang hier liegen, aber heute allein kam zum Beispiel noch einer vom Jan rein, der kommt dann bei einem der nächsten Male.
Grüße.
Genau. Und auch ansonsten habe ich wieder ein bisschen was gefunden. Es gab jetzt wieder mal so ein paar neue. Das ist ganz cool.
Okay.
Genau. Von daher, it keeps going.
Sehr gut. Sehr gut.
Was haben wir trainiert?
Was haben wir trainiert?
In 2 Wochen sind ja rum, ne? Also hast du vielleicht
2 Wochen, ja.
Ich nehme an, du warst auf deinem neuen Fahrrad, oder? Ich habe dich Eis holen sehen mit dem Ding.
Na, ich war mit meinem neuen Fahrrad, ja, war jetzt halt die letzten 2 Wochen auch viel hier mit ganz OP vorbereiten und so. Und deswegen bin ich nicht ganz so viel gefahren, wie ich wollte. Ich habe aber eine große 35-Kilometer-Tour mal gemacht und ich habe, glaube ich, dann nochmal eine 30er gemacht, wo ich so meine Standardstrecke und war auf der schon ein bisschen schneller als vorher mit dem alten Rad. Da bin ich, glaube ich, vor 6 Wochen oder so gefahren. Also ja, das macht schon Spaß. Und genau, bei der 2. Runde hatten wir eine Frau geschrieben, so hier, wir haben Eis geholt, hol dir auch noch ein Eis. Wir haben jetzt so einen Eisautomaten bei uns im Ort auf halbem Weg zu uns hoch.
Hat der auch Würstchen? Oder hat der nur Eis?
Nee, der hat nur Eis.
Ach so, ganz
von unserer Lieblingseisdiele unten in der Stadt. Das heißt, wir müssen nicht mehr runter in die Stadt fahren, sondern können einfach dahin fahren. Und genau, so ein Eis-Dings von denen, was du dir aus dem Automat rauslassen kannst, passt halt genau zwischen die Aerobars und dann.
Geil, ja, sah lustig aus, wie es dazwischen steckte.
Kann man das einfach locker da einfach hochradeln sozusagen.
Und dann muss man ja auch richtig Gas geben, weil sonst taut es ja. Also man muss sich dann ja beeilen mit dem Rad.
Ja, aber es ist nicht mal von der Ampel bis zu uns hoch. Also
ja, schade.
Das geht dann noch. Genau, und dann bin ich noch, glaube ich, 3 oder 4 Mal so 4 bis 5 Kilometer gelaufen.
Cool, nicht schlecht.
Ja, aber Schwimmtraining habe ich letzte Woche ausfallen lassen, weil am Tag von der OP, da hatte ich keine Lust mehr. Also ich bin morgens wir waren 7 im Krankenhaus und 13.30 Uhr oder so ist er in OP gegangen und und ist ja dann doch auch aufregend. Also ist halt trotzdem eine OP mit Vollnarkose und da habe ich dann abends gesagt, so, oh Leute, ich komme heute ins Training. Aber ich habe also jetzt die Woche ist natürlich ausgefallen wegen Feiertag und nächste Woche ist wieder ganz normal Schwimmtraining und ich plane wieder hinzugehen.
Sehr gut.
Ja. Meine Tochter hat neulich zu mir gesagt, du hast Angst, dass ich schneller werde als du, Papa, oder?
Aha.
Brauchst du noch ein bisschen, aber da kann ich mit einmal die Woche Training rechne ich da nicht viel gegen aus.
Da arbeitet sie hart dran, ja.
Ja. Naja, 50 Kraul in unter einer Minute ist sie schon.
Krass. Schon
gut.
Ja. Ja, ich, hab nicht viel gemacht. Ich habe am Tag vor dem Papa-Kind-Zelten habe ich einen 50 Kilo Schafswolle-Sack in den Garten geschleppt. Und 50 Kilo sind gar nicht so wenig. Du hast den Berg Schafswolle ja gesehen, nehme ich
an. Ja.
Der da ist. Hat's nachts nach Schaf gerochen? Nee, der Christoph hat am Schaf dran geschlafen.
Ich habe das gerochen.
Wollte meine Frau als Dünger haben. Und wir wussten nicht, dass der Sack so riesig werden würde, als er dann vor mir lag und es dann hieß, hier ist dein 50 Kilo Sack. Ich so, hatte in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja, ich nehme auch ein bisschen was. Da hatte ich einen 50-Kilo-Sack, den ich dann nicht, getragen kann man das nicht nennen, ich habe den geschleift.
Ja, so wie wir mit der Hüftbeuge.
Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich Schafswolle ohne Ende im Garten und verteile die als Dünger.
Wenn
und
du zu viel davon hast, kannst du auch was spinnen und dann kann die Becky dir was draus stricken.
Ja, ist gar nicht schlecht.
Das wäre doch mal was.
Ja, ich glaube, meine Frau hat schon geplant, wo sie das überall hin verteilen wird. Ja,
also doch kein Leibchen für den Hund, wenn dem mal kalt wird.
diesem Hund kalt wird, weiß ich noch nicht. Du solltest sehen, was passiert, wenn man diesem Hund den Tiefkühler aufmacht. Dann leuchten ihre Augen. Das ist so, oh, mein Wetter. Kann ich da rein?
Kann ich da bitte wohnen?
Genau.
Boah, wenn das erste Mal schneit, da dreht die durch.
Dreht die durch, ja, bin ich auch. Die hat jetzt schon durchgedreht, als es jetzt geregnet hat. Die ist raus und plötzlich so, oh, Pfütze, nasse Wiese, geil. Es ist überhaupt nass, ich schwitze nicht, mega. Es ist so rumgesaust, wie bekloppt und der sah danach aus, Alter. Geil.
Ja.
Da war Party in dem Hund.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, nee, was habe ich noch trainiert? Ich bin genau an dem Tag, wo der Hund so Regenparty gemacht hat, sauste der dann nämlich da an der Seite vom Spielplatz rum. Und die Kinder sind auf dem Spielplatz gewesen und haben da irgendwie Pfützenhüpfen gemacht. Und meine Frau ist mit dem Hund da so entlang spaziert und habe ich mir gedacht, ah, hier sind doch diese lustigen Trimmdichtgeräte. Die sind aber alle nass. Das Einzige, wo man keinen nassen Arsch holt, ist dieses Elliptical-Gerät, dieses so ein
Ausdauer-Dings.
Wo du halt unten so kreisende Bewegung mit den Füßen machst und oben sich so zwei Stangen bewegen, die du auch immer so vor und zurück schiebst mit den Armen. Und das ist alles über so Hebel miteinander verbunden, so dass die Arme helfen den Beinen und die Beine helfen den Armen irgendwie so hin und her. Und dann stand da halt dran, man macht irgendwie 15 oder 15 Minuten, je nach Fitnessgrad. Und dann habe ich gedacht, naja, machst jetzt immer 5 Minuten auf diesem Ding. Und dann guckst du mal so. Nach 5 Minuten hatte ich halt irgendwie noch, dachte ich, boah, machst du noch weiter? Und dann habe ich so bei 7 Minuten oder so, habe ich dann mal die Jacke aufgemacht, weil mir warm wurde. Und bei 8 oder 9 Minuten habe ich dann noch den Pulli, der da drunter war, auch noch aufgemacht, weil mir sehr warm wurde. Und dann war ich halt irgendwie bei etwas über 10 Minuten und dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt Schluss, bevor du jetzt alles durchschwitzt, weil ich auch irgendwie kurz davor erst duschen war, war irgendwie auch die falsche Reihenfolge. Egal, dann habe ich aufgehört und habe gedacht, so, okay, jetzt habe ich da so ein bisschen was gemacht. Ey, Alter, und heute ist der nächste Tag, das war gestern. Frag nicht nach Sonnenschein, meine Oberschenkel sind das nicht gewöhnt, so komische Bewegungen zu machen. Ich musste heute die Treppe runterlaufen. Ich habe so Muskelkater, das ist unfassbar. Also es ist so eine Art von Gerät, das ich sonst nie benutze. Also es ist auch offensichtlich was anderes als Fahrradfahren, was ich ja irgendwie jeden Tag mache. Und es waren auch nur 10 Minuten und auch kein nennenswerter Gegendruck, weil das Gerät selbst funktioniert ja nur, nichts. Du bewegst dich ja nur selbst quasi.
Ja.
Das fühlte sich auch gar nicht so anstrengend an. Ich glaube, die Pulsuhr hat irgendwie gesagt, der höchste Puls war irgendwie 132 oder sowas. Und das war ganz am Ende. Also es war jetzt irgendwie auch so nicht anstrengend in dem Sinne.
Alles nach Europa, ja.
Eigentlich ja, entspannt. Ich habe so Muskelkater. So, ja, heute den ganzen Tag habe ich das Gefühl, ich müsse unbedingt meine Zehen so. Kennst du das, wenn du die Zehen hochziehen möchtest, um die Wade zu dehnen?
Ja, ja.
Das möchte ich quasi den ganzen Tag machen heute. Ja, also ich habe was trainiert.
Ja, sehr gut. Weil es
eigentlich gar nicht so gedacht war.
Ja.
Der Körper sagt, das brauchen wir mehr, da haben wir zu wenig von.
Ja. Nächstes Jahr müssen wir wieder zu dritt starten.
Ja, müssen wir jetzt mal uns mal treffen. Ich muss mal jetzt dieses Fahrrad mal aus der Nähe beschauen.
Ja.
Das ist jetzt der nächste Programmpunkt.
Vielleicht kommst du nächste Woche ja vorbei.
Ja, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Genau.
Genau. Bis dahin machen wir nächste Woche vielleicht sogar noch eine Sendung. Müssen mal gucken, ist alles ein bisschen voll gerade, aber wir haben ja schon Lust aufzunehmen und miteinander zu sprechen. Du müsstest aber noch ansagen, wo wir hingehen und was wir dort schauen.
Genau, wir machen mal wieder, mache ich mal wieder meinem Ruf alle Ehre und was schicke mal. Was
stimmt mit dem Bob eigentlich nicht?
Was ist eigentlich mit dem Bob falsch? Und jetzt pickt er hier so einen Actionfilm.
Wo gehen wir denn hin?
Nicht Lass nur,
mich doch mal gucken.
Wir gehen zu Amazon Prime.
Okay.
Und dann ist da nicht nur ein so ein Riesenmuskelberg drin, sondern sind gleich zwei so Riesenmuskelberge drin.
Ach je.
Dave Bautista und Jason Momoa in einem Film.
Oh.
Und dann auch noch Marina Baccarin, falls für die Firefly-Fans. Wir schauen The Wrecking Crew auf Amazon Prime. Ich weiß, dass der nicht so gut bewertet ist, aber es sah so lustig aus. Ich will es einfach mal gucken.
Okay.
Und ich weiß, dass nichts von Christoph ist, deshalb pick ich das jetzt, wenn es absehbar ist, dass er vielleicht nicht dabei ist.
The Wrecking Crew.
Hast du gefunden?
Ja.
Sehr gut.
In The Wrecking Crew kommen die entfremdeten Halbbrüder Johnny und James nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters auf Hawaii wieder näher. Oh, Hawaii ist doch schon mal ganz gut. Ja. Bei der Suche nach der Wahrheit decken sie eine Verschwörung auf, die ihre Familie zu zerreißen droht.
Oh mein Gott.
Also.
Und dann Action, Explosionen, Hubschrauber und Uffe Fresse.
Ja.
Kann nur schlecht sein, weiß
ach,
ich.
Ach.
Aber wird sicher ein
Hinweise ein paar zum Inhalt. Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Rauchen, Schimpfwörter, Nacktheit, sexuelle Inhalte, blinkende Lichter und Stroboskopmuster.
Und es wird den Christoph schockieren. Nach seiner Regel ist es nicht mal ein Actionfilm. Denn What? Auf Letterboxd sind die beiden ersten Genre-Tags, ja, das dritte ist dann Action, aber die beiden ersten zählen ja nur, haben wir gesagt.
Ja.
Und das ist Comedy und Crime. Von daher,
kannst du danach noch einen richtigen Actionfilm aussuchen?
Genau, kann ich ihn denn nächstes Mal dran mit einem Actionfilm nehmen. Ah, er wird mich hassen. Grüße!
Ja. 6,8, 6,4 in der IMDb. Ah, ja.
Ah, siehst du? Ich glaube, Jay Kelly hat auch nur 6,5. Von daher.
Ja. Ja, da bin ich sogar drunter geblieben.
Na, siehst du mal. Dann gucken wir das. Amazon Prime ist das, wo ihr dafür hingehen müsst. Sneakpot.de wäre natürlich auch eine gute Anlaufstelle, wenn ihr eine Kühlbox kaufen wollt oder einen Kommentar über eine dalassen möchtet oder vielleicht auch einen Kommentar über irgendwas anderes, über Hüpfburgen oder Zeltabenteuer oder was euch sonst noch so einfällt. Bei der Adresse dadjoke@sneakpot.de nehme ich gerne anonyme oder auch nicht anonyme Dadjoke-Einsendungen entgegen. Und bis zur nächsten Woche wünschen wir euch eine gute ebensolche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.